another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Hallo Fabian.
Hallo Gunnar.
Wir wollen über Metal Gear Solid sprechen.
Ja, eins der unstreitbar wahrscheinlich einflussreichsten PlayStation-Spiele und auch eins meiner Lieblingsspiele aus der Zeit, was ich dann jetzt nochmal auf PlayStation 1 und sogar auf dem GameCube nochmal nachgeholt habe. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, das gefällt mir heute auch noch. Also es gibt ein paar Sachen, wo man sicherlich drüber streiten kann, was wahrscheinlich auch machen werden, weil dir, glaube ich, auch nicht alles perfekt gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich es schon immer noch ein sehr bemerkenswertes Spiel.
Immer noch ein sensationelles Spiel. Ist wieder eins von diesen ganz großen Spielen, über die man 5 Stunden reden könnte, zumal auch kontrovers reden könnte, weil es gibt ja auch noch Deutungsmöglichkeiten, wie das Spiel zu interpretieren ist. Es ist ja nicht ausinterpretiert, das Spiel heutzutage. Ja, jetzt 30 Jahre nach seinem Erscheinen, nee, 20 Jahre, ne?
Knapp 20, ja.
20 Jahre nach seinem Erscheinen sind die Leute immer noch nicht einig, was Kojima uns alles sagen wollte damit. Darf ich dir mal kurz erzählen, wie ich zum ersten Mal von dem Spiel erfahren habe?
Ja, bitte.
Ich war zu der Zeit bei der GameStar, das ist ja 98 erschienen, das Spiel, aber in Deutschland erst 99, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Also ein bisschen später dann in Europa. Und ich war damals in der GameStar-Phase als junger Redakteur in meinem ersten Jahr total tief eingetaucht in PC-Spiele und hatte meine Konsolenvergangenheit so ein bisschen hinter mir gelassen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Ja, ich hatte eine ganze Zeit lang nicht mal eine Konsole in meiner WG-Bude da stehen und habe die ganze Zeit nur frenetisch PC-Spiele gespielt, Lücken gefüllt, die ich noch hatte im Kanon dessen, was die GameStar gut fand und so. Und dann war ich auf einem Event zu dem Spiel, ich glaube es war Discworld Noir mit GT Interactive. Und sitzt da im Auto mit ein paar Journalisten und man fährt uns zu dem Treffen, das wir da hatten, dann mit Terry Pratchett. Ich hoffe, ich verwechsel das ja nicht. Und neben mir im Auto sitzt, die Fahrt dort so, keine Ahnung, eine Stunde vom Flughafen und so, sitzt Klaus-Dieter Hartwig aus Hamburg.
Mhm.
Kennst du den?
Das war ein Spielejournalist auch von der
Next Level und damals wahrscheinlich bei der Total.
Mhm.
Genau, bei der legendären Next Level, ja, wo ja alle möglichen Leute mitgeschrieben haben, die später noch lange Karrieren in der Branche gemacht haben, unter anderem Julian Eggebrecht von Factor 5, der da ja Freelancer war und so. Und das war halt der Chefredakteur der Total und wir kannten uns vorher halt nicht und unterhielten uns so ein bisschen über aktuelle Spiele und so. Und dann meinte er, dieses Metal Gear Solid, das müsse man jetzt spielen. Das war noch bevor das Spiel rausgekommen war. Oder vielleicht war die japanische Version schon draußen. Ich hatte davon noch nie gehört von dem Spiel, weil ich einfach mit anderen Sachen beschäftigt war. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das für ein Spiel? Und dann sagt er, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ist im Wesentlichen eine Kette von wirklich sensationellen Bossfights mit ein bisschen Geschichte dazwischen. Darunter konnte ich mir gar nichts vorstellen, aber ich fand, das war ganz adäquat beschrieben, als ich es mir dann später geholt habe.
Das ist eine sehr gute Definition, weil sowas Ähnliches habe ich mir tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast heute auch aufgeschrieben, dass es im Grunde genommen, ja, es ist genau das. Es ist eine Verkettung von Bossfights mit einem dazwischen etwas weniger guten Spiel, aber diese Bossfights und die Geschichte, die diese Bossfights dann zusammenhält, das ist halt sehr, sehr gut. Aber es wundert mich ein bisschen, dass es damals schon scheinbar eine gängige Definition war, weil ich glaube, aus damaliger Sicht war man auch von dem Spiel außenrum, außerhalb der Bossfights tatsächlich ganz angetan. Das ist eine sehr, ja, interessante Interpretation für die Zeit.
Ich glaube, er wollte es für mich als Häppchen aufbereiten, dass ich das gut verstehe. Und ich habe dann später noch mal irgendwann ein Buch gelesen von Martin Amis. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wo der Held einen Film drehen will. Und der schreibt aber kein Drehbuch, um diesen Film zu drehen. Aber er denkt den sich aus und er denkt sich einfach nur 6 große Szenen aus. Und dann muss der Drehbuchautor halt sehen, wie er von Szene zu Szene kommt irgendwie. Das ist so seine Art, diesen Film zu entwickeln. Und manchmal, wenn man Filme guckt im Kino und so, hat man das Gefühl, dass viele Filme so entstanden sind.
Mhm.
Und bei Metal Gear Solid hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah, okay, wir müssen jetzt irgendwie zum nächsten Superhelden-Bossfight kommen. Ja, hier ist ein bisschen Weg drin und so weiter und so fort. Und dann kommt der zentrale Bossfight, der das ganze Spiel wieder definiert.
Also für dich ist jetzt Kojima dieser Mensch, der einen Film eigentlich machen wollte, aber kein Drehbuch geschrieben hat. Da weiß ich aber nicht, weil ich glaube, ihm waren diese Bossfights natürlich wichtig, diese sehr denkwürdigen Duelle, die man da austrägt. Aber ich glaube, fast noch wichtiger war ihm tatsächlich seine Geschichte und seine Themen da auch dann irgendwie dazwischen unterzubringen. Ich würde eher sagen, dass das für ihn das wichtigste Argument war, als er das Spiel gemacht hat.
Über die Geschichte wird noch zu reden sein in diesem Podcast. Aber lass uns mal vorne anfangen. Ich habe ja schon wieder in meiner üblichen Art ein bisschen vorgegriffen. Das Spiel ist 1998/99 erschienen. Mhm. Metal Gear Solid hieß es und ist von Konami, dem japanischen Videospielehersteller. Kam auf der PlayStation 1 als quasi dritter Teil einer Serie, wenn wir das so sagen wollen. Da gibt es wieder so ein paar inoffizielle Teile und so. Hieß aber nicht Metal Gear Solid 3 oder Metal Gear 3, weil die anderen Teile in Europa und Amerika gar nicht bekannt waren. Die waren nämlich nur auf dem großartigen MSX-Computern erschienen, MSX 1 und 2.
Genau, ich habe tatsächlich so einen MSX-Computer nie irgendwie mal besessen oder live gesehen. Das waren vor allem so in Japan verbreitete Heimcomputer, ne?
Genau, das war eigentlich ein Konkurrent zum C64. Also kam so ein bisschen später, hat der Schwung aufgenommen. Es war aber ein offener Standard, eigentlich ganz cool. Das war so wie der IBM-PC später, war der MSX ein offener Standard. Das heißt, du konntest halt eine Lizenz erwerben und eine Basic-Version kaufen und dann konntest du deinen eigenen MSX machen. Und Philips hat MSX gemacht in Europa. Alle MSXe, die man hier gesehen hat, waren von Philips und die haben sich auch im Wesentlichen in den Niederlanden, wo Philips herkommt, gut verkauft und sonst in keinem anderen Land. Deutschland war ja fest in der Hand von Commodore. Mhm. Und in Japan gab es halt gleich eine ganze Reihe von Firmen. Sanyo und Sony und Yamaha hat einen gemacht mit einem speziellen Soundchip. Ja, also Yamaha hat gleich die eigene Markenidentität in Sachen Sound genutzt, um da einen MSX mit besserem Soundchip zu machen und so. Hat sich aber hier überhaupt nicht durchgesetzt. So 82 haben die angefangen mit der Entwicklung. Und da hatte der C64 schon ein bisschen vorgelegt mit dem VC20, dem Vorgängercomputer und so. Und dann ist das alles wieder ausgefadet. Das heißt, ich glaube, insgesamt wurden nur 2 Millionen, 1 Million weltweit oder so verkauft von den MSX-Computern. Die haben sich hier nicht durchgesetzt. Und dementsprechend kannte auch niemand die Marke Metal Gear hier.
Ja, ich muss auch sagen, dass für mich das Metal Gear Solid auch so der erste Berührungspunkt war und ich dann, glaube ich, erst wahrscheinlich durch so Preview-Berichterstattung dann mitbekommen habe, dass es da eben schon mal Teile auch vorher gab. Ich will aber noch einmal kurz darauf eingehen, als du eben meintest, dass du zu der Zeit gar keine Berührungspunkte mit Konsolen hast. Das ist ja super schade, ne? Weil wenn ich jetzt allein mal gucke, was zu der gleichen Zeit irgendwie 98, da kamen so viele Konsolenspiele raus, wenn ich dir jetzt vorlese, was es da alles gab. Das ist wirklich so eine Liste an riesigen Brands, die heute noch aktuell sind. Da frage ich mich, wie konntest du freiwillig damals den Konsolenmarkt irgendwie außen vor lassen? Ich meine, es gab Resident Evil 2, es gab Final Fantasy Tactics, es gab Xenogears, es gab Panzer Dragoon Saga, es gab das erste Gran Turismo, Spyro the Dragon, es gab Ocarina of Time und Sonic Adventure auf dem Dreamcast, der dann nämlich schon Ende 98 auch rauskam. Da muss man noch Konsole gespielt haben.
Ich habe ja auch dann noch Konsole gespielt. Aber sowas tatsächlich wie Pokémon Rot und Blau, was ja in dem Jahr kam, habe ich erst Jahre später nachgeholt und habe das immer für ein Kiddie-Spiel gehalten, weil ich da nicht diesen Erfahrungszugang hatte und habe das dann später irgendwann mal, ich weiß noch, ich habe das auf einem Flug in die USA dann gespielt und dachte, das ist ja ein verdammt brillantes Spiel. Mhm. Warum hat mir das niemand gesagt? Interessant ist aber daran auch, und daran siehst du, wie das bei mir zustande kam, dass ich halt überrascht war davon, dass der Klaus-Dieter Hartwig mir dieses Spiel empfiehlt und ich es gar nicht kannte. Und das war ja ein Riesenhype um das Spiel damals. Mhm. Ja, die Zeitschriften haben sich Preview auf Preview auf Preview geliefert. Das war ein, also ich möchte sagen, ein Halo-artiger Hype oder in PC-Maßstäben ein Age of Empires-artiger Hype auf das Spiel. Ja, alle haben das heiß erwartet.
Also der Punkt war natürlich auch ein bisschen der, das Spiel war ja schon ewig angekündigt, ne? Das war schon ganz, ganz viele Jahre in der Mache und weißt du, für welche Plattform das ursprünglich mal erscheinen sollte, bevor es dann auf die PlayStation gekommen ist?
Für das 3DO meinst du? Ist das eine wahre Geschichte? Ich habe immer gedacht, das wäre nur so in der Konzeptphase fürs 3DO. Und dann
also ja, vielleicht haben sie nicht mit der Programmierung angefangen, aber die Pläne waren tatsächlich ganz konkret, dass sie das Spiel für das 3DO machen sollten. Und es gab ja zum Beispiel auch das Kojima-Spiel vor Metal Gear, Police Nords. Das ist so ein Science-Fiction-Adventure von Konami, was es leider nur in Japan gab. Das gab es fürs 3DO und es gab vorher auch schon eine Demo-Version davon. Und da waren schon Artworks mit in dieser Demo-Version, in der Meryl aufgetaucht ist, also ein Charakter aus Metal Gear Solid, und auch Solid Snake. Also die waren wirklich drauf und dran und hätten das dafür gemacht. Das Problem war einfach dann, das 3DO hat sich nicht durchgesetzt. Und je konkreter dann dieser Plan wurde, das Metal Gear Solid auch in die Tat umzusetzen, desto mehr hat man bei Konami gesehen, okay, auf dem 3DO wird es nichts, also es wird sich da nicht signifikant gut verkaufen. Und dann haben sie es auf die PlayStation umgeswitcht. Und selbst dann haben sie ja immer noch Jahre gebraucht. Also die PlayStation kam 94 raus und 98 kam das Spiel erst. Und ja, es hat sich dann aber auch ausgezahlt. Also es ist ja eins wirklich der erfolgreichsten PlayStation-Spiele tatsächlich geworden. Ich habe mal nachgeguckt, die haben insgesamt wohl um die 6 Millionen Exemplare verkauft. Und wenn sie es fürs 3DO rausgebracht hätten, naja, da wäre es zwangsläufig weniger geworden. Da haben sich nämlich insgesamt generell nur 2 Millionen Konsolen ungefähr verkauft. Das heißt, jeder 3DO-Besitzer hätte das Spiel 3-mal kaufen müssen. Dann wäre es genauso erfolgreich geworden.
Das hätten sie bestimmt gemacht. Aber es wurde ja auch ein Flaggschiff-Titel für die PS1.
Ja.
Obwohl es kam ja spät, also tatsächlich in der Geschichte der PS1 und war dann zweite Generation. Würdest du sagen, das war ein Höhepunkt 98 für die PS1 da mit Metal Gear Solid?
Also es war sicherlich generell eins der beeindruckendsten Jahre, was so PlayStation 1 angeht. Also allein, wie ich eben schon sagte, auch Gran Turismo hattest du da, was einfach ein super neues und tolles Level war, zumindest im Konsolenbereich für Rennspiele. Oder auch Resident Evil 2. Ich weiß noch, wie ich davor saß und das irgendwie an einem Tag durchgespielt habe. Und sowas wie Metal Gear Solid, das fügte sich dann da echt perfekt ein, weil es halt auch so ein super hochwertig gemachtes Spiel war. Ich finde schon, dass also sowohl die Zeit als auch das Spiel, das sind schon Highlights der sehr umfassenden PlayStation 1-Ära.
Ist ganz schön cool, weil das ist ja eine obskure Marke. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass das nicht aus dem Nichts kommt und dass es vorher schon Metal Gears gab. Der Name Metal Gear fällt zum ersten Mal 1987 bei dem eben schon erwähnten MSX und dann gibt es noch einen zweiten Teil 1990 für den MSX2. Also diese beiden verlorenen Plattformen. Und das Metal Gear von 1987 ist schon irgendwie sehr stark das, was später Metal Gear Solid wird auf eine Art. Nur, dass es halt ein 2D-Pixelspiel ist, seiner Zeit entsprechend. Aber ich habe mir auch das nochmal angeschaut. Das kann man ein bisschen mühsam im Browser spielen als Emulation. Und es ist ja erstaunlich, wie viele Elemente das schon hat. Das ist bestimmt jetzt eins der ersten Schleichspiele. Es wird ja immer Metal Gear Solid gelobt dafür, dass es ein Stealth-Spiel ist und das Stealth-Genre so popularisiert hat. Wobei ich finde, das passt nicht so recht zu dem, was das Spiel will und kann und wo das Spiel seine unbedingten Stärken hat. Aber das Metal Gear von 87, ja, das war eins der ersten Spiele, in dem geschlichen statt geschossen wurde.
Ja, nicht nur das. Du hast es eben schon mal gesagt, sind auch andere Elemente, die da schon auftauchen. Zum Beispiel Metal Gear Solid ist ja im Grunde, was wir später nochmal sagen werden, auch sehr linear strukturiert. So dieses Prinzip, du hast eine Menge verschlossener Türen, die in verschiedenen Sicherheitsleveln kodiert sind und findest dafür immer neue Schlüsselkarten. Dann kommst du wieder weiter im Spiel, wo du vorher nicht reinkamst. Auch dieses Prinzip gab es schon in den ersten beiden Metal Gear Spielen. Es gab dieses Thema der Bedrohung durch nukleare Waffen. Du hattest dieses große Ziel, so einen Kampfroboter zu zerstören, weil das sind ja die Metal Gears, für die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, der Name Metal Gear bezieht sich auf solche riesigen militärischen Kampfroboter. Das sind eigentlich Metal Gears. Du hattest Charaktere, die da schon auftauchen. Also du hattest Solid Snake, du hattest auch seinen Vater Big Boss und einen Charakter namens Gray Fox, der so ein bisschen so ein mysteriöser Charakter später ist bei Metal Gear Solid. Und was du auch schon hattest, ein ganz wesentliches Element, was ganz viel der Narrative später bei Metal Gear Solid mitträgt, du hattest diesen ständigen Funkkontakt zu deinen Verbündeten über dieses Codex-System, so eine Art Funkgerät, was er quasi, glaube ich, als kleinen Knopf im Ohr trägt und dadurch ständig mit seinem Team kommunizieren kann.
Colonel, can you hear me?
Yes, I'm listening.
What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me.
The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS.
What for?
To bomb the place.
What?
Not only that. B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base.
Das ist ein so starkes Element, der Codec, weil das so das Spiel trägt an so vielen Stellen. Also viele Leute, die ich kenne, haben sich beklagt, dass das so geschwätzig ist. Und ich habe es jetzt beim Wiederspielen auch als echt total anstrengend empfunden, die Codec-Dialoge durchzuklicken. Aber ich weiß es noch, wie heute ich das damals super fand. Jetzt beim Nochmalspielen fand ich es irgendwie komisch. Ich meine, da gibt es ein paar Dialoge, die sind 8 bis 10 Minuten lang. Und da wirst du gerade irre. Und ich finde auch das aus ein paar anderen Gründen jetzt komischer, als ich das früher fand. Aber ich weiß, damals habe ich es geliebt, weil es dem Spiel so eine Ordnung gegeben hat. Ja, du wusstest immer, wo du hinkonntest. Du wusstest immer, wo du dir Hilfe holen konntest. Du konntest dahin immer zurück. Und das Spiel hat dich immer damit so schön geleitet. Ja.
Ich glaube, was einen aus heutiger Sicht ein bisschen daran stört, du bist es ja heute gewohnt, wenn du solche Audiofetzen irgendwie bekommst, keine Ahnung, ist ja auch ein Element, was oft bei Bioshock oder auch bei Prey und solchen Geschichten zum Einsatz kommt, dann findest du die und kannst die anhören, während du im Spiel aber weiterläufst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, warum es viele Leute ansonsten als störend empfinden würden. Und bei Metal Gear Solid ist es halt so, das Spiel wechselt dann in diesen Codec-Bildschirm. dann findet da der ganze Dialog statt, der sich unter Umständen dann schon manchmal zieht. Und in der Zeit steht das Spiel einfach außenrum still. Und wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber es macht schon einen gehörigen Anteil des Spiels einfach aus. Wenn man all das rausschneiden würde, würde außenrum, glaube ich, sehr viel weniger, also wahrscheinlich ein paar Stunden oder eine Stunde, keine Ahnung, es würde sehr viel weniger Spiel übrig bleiben.
Ja, wie gesagt, es ist eine Stärke und Schwäche, dass das Spiel dich darüber so stark in Anspruch nimmt. Und es ist ja auch voll vertont mit sehr, sehr guten Stimmen. Mhm. Das gab es natürlich damals auch schon, aber das hat schon relativ viel Voice-Over, gerade durch diese Sachen. Aber wenn wir schon drüber sprechen, dass das ein Spielelement ist und wir schon auch sagen, dass das das eigentliche Spiel unterbricht, sollten wir noch mal eine Sekunde über das eigentliche Spiel reden schon mal. Zur Einordnung eben weiter auf die Bedeutung und die Story und solche Sachen eingehen. Metal Gear Solid ist nämlich im Herzen ein Kampf- und Schleichspiel aus der Vogelperspektive.
Mhm, genau. Die Hauptansicht des Spiels ist quasi so eine von oben Ansicht. Man schaut in so einer 3D-Welt von oben auf den Charakter und die Insel, wo das stattfindet, heißt Shadow Moses Island. Und dort sitzt so eine Art Terroristengruppe namens Foxhound, zu der der Charakter Solid Snake einst auch gehörte. Und diese Terroristen haben da zum einen so ein Metal Gear und die haben da nukleare Sprengköpfe und noch zwei Geiseln und könnten damit die Welt halt ordentlich bedrohen. Und deswegen landet er da und muss dann quasi erst von außen, es sind so verschiedene Gebäudekomplexe oder Forschungseinrichtungen da, muss darin dann eindringen und nach die Mitglieder von Foxhound quasi dezimieren.
Genau, er ist der Beauftragte der Regierung sozusagen. Die Regierung schickt ihn hin, die US-Regierung.
Genau, und es beginnt damit, dass man am Anfang nach dem Intro kommt da quasi so unterirdisch durch das Wasser dann irgendwie angeschwommen und kann dann da auftauchen in der Nähe dieser Anlage, fährt da nach oben und steht dann draußen in so einer verschneiten Spielwelt und muss da dann, das ist quasi der erste kleine Auftrag, den man hat, einen Weg finden, um die Gebäude da betreten zu können. Du hast so ein paar patrouillierende Soldaten draußen. Du hast verschiedene Wege, dann da reinzukommen. Es gibt kleine Öffnungen an den Wänden, durch die du reinkriechen kannst. Ich glaube, du kannst, also ich habe es, glaube ich, immer so gemacht, durch diesen eher dezenten Weg zu gehen. Es gibt, glaube ich, auch ein, zwei andere Möglichkeiten. Du sollst es in der Regel aber vermeiden, entdeckt zu werden. Und du hast zumindest auf dem Standardschwierigkeitsgrad hast du in der Ecke oben eine kleine Karte, die die Umgebung zeigt und da siehst du auch die Gegner und du siehst deren Sichtkegel, wie die halt immer laufen und darfst da im Idealfall dann nicht entdeckt werden, weil sonst geht das Spiel in so einen Alarmstatus über. Du verlierst dann für die Zeit diesen Radar, das heißt, dann bist du quasi blind, musst du dann da rumlaufen und musst dich entweder verstecken für eine Weile oder du musst es schaffen, die Gegner, die dann da auftauchen, zu eliminieren und dann fällt das Spiel wieder, also wie das immer so ist, weil es halt einfach auch nur ein Spiel ist und weil es eher ungünstig wäre, wenn die ganze Welt dann ewig in so einem Alarmzustand verbliebe, dann fällt alles wieder in den Normalzustand zurück und die laufen wieder zurück auf ihre Plätze und dann kannst du es halt nochmal probieren.
Das war das, was mich als erstes so wahnsinnig an dem Spiel überrascht hat und auch gepackt hat, wie spielhaft das ist. Mhm. Ich hatte gerade vorher Half-Life gespielt, glaube ich, auf dem PC. Und Half-Life ist ja auch ein cinematisches Spiel, ein bombastisch inszeniertes Spiel. Und Half-Life ist eins der Spiele, die die Tatsache, dass sie ein Spiel sind, verbergen wollen. Mhm. Ja, das ist Teil der Inszenierung. So, das hat, also die Einblendung Health und Munition und sowas, lässt man völlig verschwinden. Ja, bei Half-Life blendet das ja sehr clever die Munition nur ein, wenn du schießt. Und ansonsten ist halt weg, um dir so eine Illusion zu geben, dass du so der Protagonist eines Films bist vielleicht oder in einer realen Welt interagierst. Ja, das ist ja auch bei 3D gar nicht unangemessen. Mhm. Und dann kommt dieses Metal Gear Solid daher und schämt sich überhaupt nicht dafür, das so ganz klar zu sagen, dass es ein Spiel ist. So, hallo, ich bin ein Spiel. Wenn der Gegner mich bemerkt, dann gibt es ein ganz signifikantes, spielhaftes Geräusch, das auch nicht in der Realität vorkommen würde. Und dann hat er so ein Ausrufezeichen auf dem Kopf und so, dann ist halt klar, der ist jetzt im Alarmzustand. Und dieses Radar, das du da siehst, in dem die Gegner sich bewegen, ja, dafür gibt es ja auch nicht so eine ganz starke Rechtfertigung, dass es sowas geben muss. Ja, sie erklären dir, dass sie das erforscht haben und dass das eine Technologie, bla bla, toll ist und so. Aber jetzt mal ehrlich, wenn der so ein Radar hätte von einzelnen Räumen von der ganzen Insel, das wäre schon ganz schön besonders. Wie haben sie denn das gemacht? Ja, wenn die jeden einzelnen Raum einsehen können, dann müssen sie ja gar keinen hinschicken. Also das ist ganz schön erstaunlich und ich fand das so erfrischend. Mhm. Ja, gerade nach ein paar anderen Spielen, dass das Spiel mir so ganz klar kommuniziert, hallo, ich bin ein Spiel. Ja, und es geht ja so weit, dass in den Dialogen, einige der Dialoge Dialoge haben so Tutorial-Charakter. Und es ist eins dieser freundlichen, typischen Konsolenspiele, die das ganze Spiel durch Tutorial-Elemente haben, weil auch in der fünften, vierten Spielstunde wird nochmal was Neues eingeführt. Mhm. Und dann erzählt dir das Spiel kurz, was du machen musst. Und in den Dialogen wird dir noch erzählt, in der Sprache der Typen, die mit dir sprechen, dann sagen die sowas wie, drücke den Kreisknopf.
Ja.
Und das ist ganz schön krass, finde ich, ja, dass man sich das traut. Das bricht ja krass die Immersion.
Total. Und es wird auch nicht irgendwie spaßhaft gesagt oder mit einem Augenzwinkern, sondern das Spiel bleibt völlig ernst darin zu sagen, ja, um dies und das zu machen, drücke den Knopf. Und du hast ja auch unter diese kleinen Gruppe an Leuten, mit denen du da kommunizieren kannst, da gibt es auch einen Charakter, das ist diese Mei Ling. Also die hat immer so ein bisschen so asiatische Weisheiten für dich auf Lager, aber eigentlich ist es ein Charakter, der nur dafür da ist, dein Spiel zu speichern. Die kannst du quasi immer anrufen oder anfunken und sagen, hey, ich möchte gerne mein Spiel speichern. Und wenn du mal länger nicht speicherst oder so, dann weist sie auch darauf hin, von wegen, hey, es wäre sicher, wenn du mal irgendwie vielleicht deinen Spielstand abspeichern würdest. Und es ist nicht nur so, dass das Spiel es nicht verschleiert, dass es ein Spiel ist, es zelebriert das richtig. Es weist dich ganz oft auf solche Mechaniken hin und solche Sachen. Und ich finde das eigentlich ganz charmant. Also mir hat das sehr gut gefallen, weil es auch so im Widerspruch steht in gewisser Weise zu den anderen Themen der Geschichte und zu dem, was Kojima eigentlich für Themen da ansprechen will. Es bringt so ganz interessante Facetten zusammen. Dieses, hey, ich weiß, dass ich ein Spiel bin und ich finde das super cool und ich hoffe, du auch. Aber ich habe auch eine echt wichtige Message, die ich dir irgendwie mitgeben möchte. Das ist eine super interessante Kombination.
Also es benutzt diese spielhaften Elemente schon zuweilen mit einer milden Ironie, würde ich sagen. Es gibt ja so eine Szene, wo es um Leben und Tod geht, wo er gefoltert wird. Und dann sagt der Feind, nachdem er dir erklärt hat, welchen Knopf du drücken musst, schon mal sowas wie, es gibt aber keine Continues hier, hm? Knick, knick. Und wenn du Autofeuer benutzt, dann weiß ich's schon.
Ja, genau, das sagt er auch. Ja, okay, das ist ein Moment, wo es wirklich tatsächlich ein bisschen rausfällt. Aber auch da finde ich, du hast trotzdem den Eindruck, okay, wenn du das machen würdest, dann würdest du jetzt in dem Moment einfach sterben. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so im Spiel, dass wenn du damals einen Autofeuer-Controller benutzt hast, dass du dann einfach trotzdem umgebracht wurdest innerhalb dieser Foltersequenz.
Ja, ganz schön cool, finde ich. Genau, aber weswegen ich da so spezifisch drauf abfahre, ist ja, dass der Rest des Spiels an so vielen Stellen filmhaft ist. Und wie ein Film daherkommt und das auch ganz klar Teil des Verkaufspaketes sozusagen von Metal Gear Solid ist, dass es was hat von einem Tom Clancy-Film oder einem Agentenfilm oder einem Kriegsfilm oder so. Mhm. Und wir haben eben kurz erwähnt, dass das eine Draufsicht ist und das ist ja jetzt nicht die Sicht, in der sich filmhafte Sequenzen so eignen. Das ganze Spiel ist aber in der 3D-Engine gemacht und schwenkt an vielen, vielen Stellen in Gameplay in der 3D-Ansicht.
Ja.
Und es hat Ego-Sicht-Perspektiven, wo du durch Fernrohre guckst und wo du mit einem Scharfschützengewehr hantierst. Es hat Elemente, wo du im Schleichen dramatisch nah an den Gegner kommst, dich an der Wand drückst und dann siehst du dich plötzlich in einer Vollansicht und den Gegner auch, in der realen 3D-Ansicht sozusagen und nicht nur in der Draufsicht. Was an manchen Stellen minimal verwirrend ist, aber insgesamt der Dramatik ganz schön hilft. Und es gibt ganz viel Cutscenes, ganz, ganz, ganz viel Cutscenes, zumeist Gespräche auch. Und die sind auch alle in derselben Engine, nahtlos immer umgeschaltet. Und die bestechen mit, ich sag mal vorsichtig, dramatisch gemeinten Kamerafahrten. Über die Kamerafahrten möchte ich hinterher nochmal separat sprechen, wer sich das ausgedacht hat. Aber gut, jedenfalls ist es da sehr dramatisch, sehr inszeniert. Die ganzen Dialoge sind sehr inszeniert und so. Das ist nicht so wie früher in japanischen Spielen, ein statisches Bild, anderes statisches Bild, sondern das wird richtig filmhaft ausgeschauspielert.
Und dieses Spiel mit den Perspektiven, was du eben angesprochen hast, ist ganz interessant, dass es wirklich schon nach Spielstart in den ersten 2 Minuten das Spiel dir alles zeigt, weil du tauchst aus diesem Becken auf, dann grabbelt man zwangsläufig, weil man kommt sonst nicht weiter unter sowas drunter, dann schaltet das Spiel in die Ego-Perspektive, dann krabbel ich da durch unter so einem Hindernis, stehe wieder auf und dann ist man in so einer Art rechteckigem Raum mit einigen Hindernissen, in dem Gegner patrouillieren und da muss ich mich quasi schon so an die Wände drücken, wie du das eben beschrieben hast und dann kippt die Kamera so ganz stark nach unten und ich sehe Solid Snake in so einer Großaufnahme und daneben quasi so den Gang, in den er daneben jetzt reinschaut und dort die Gegner patrouillieren und all das etabliert das Spiel quasi sofort und sagt dir von wegen, hey, das sind quasi die visuellen Stilmittel oder die Kameraperspektiven, mit denen ich arbeiten werde und so funktioniert das Spiel. Und das brauchst du tatsächlich auch, weil du gleich am Anfang, wenn du dich so an die Wände drückst und die Kamera dann so umschaltet, dann kannst du zum Beispiel auch klopfen, um Gegner abzulenken. Ja, und das wollte das Spiel einfach sofort klar machen, dieses Spiel aus verschiedenen Perspektiven, die da genutzt werden.
Es erklärt sich ganz toll, finde ich. Ja, also du kommst halt sehr angenehm in das Spiel rein. Es bringt dir seine vielfältigen Elemente sehr gut nahe. ein bisschen zu deutlich, so ich sag mal aus alter PC-Spieler-Perspektive, denke ich immer, ja, hier nehmen sie mich wieder an die Hand wie so ein Konsolenbaby, ja, weil es dich auch schon in diesem ersten Raum, wo du echt nicht viel machst, der nur ein paar Minuten dauert, zweimal über das Codec anrufen. Jetzt hallo, bitte da hinten an der hinteren Wand, da ist der Aufzug, bitte dahin musst du, pass auf und so, ja, warte, dass er erst runterkommt, ehe du reingehst. Jaha, ich bin Geheimagent, das habe ich mir schon gedacht.
Also darfst du aber nicht vergessen, das Spiel kam auch aus Japan und ich glaube, für die war das wahrscheinlich nochmal ein größerer Kulturschock, gerade im Vergleich, weil da waren die alten Metal Gear Spiele sehr bekannt. Ich glaube, wenn du schon so eine massive PC-Erfahrung und sowas hattest und so einen Umgang in solchen Welten und auch Erfahrung mit Spielen, die vielleicht ein bisschen offener im Anspruch waren und dir nicht alles erklärt haben, dann war das vielleicht ein bisschen tatsächlich so, dass man das als etwas Bevormundung empfunden hat. Aber ich glaube, die wollten halt wirklich jeden abholen, der damals auch zum ersten Mal dann so eine Art von Spiel in 3D gespielt hat.
Das glaube ich auch, ja.
Aber du hast schon recht, natürlich, das Spiel erklärt einem wirklich sehr, sehr viel. Also auch wenn man dann nach oben gefahren ist mit dem Aufzug, kommt auch sehr viel Erklärungskram dann einfach gleich. Das dauert tatsächlich eine ganze Weile.
Ja, und das bleibt ja auch noch eine ganze Weile so. Ich fand das damals super. Ich habe das auch damals nicht als negativ empfunden, sondern fand das auch gerade im Vergleich zu PC-Spielen als sehr angenehm, dass das Spiel einfach auch nichts im Unklaren lässt, was die Bedienung angeht. Ich fand es jetzt halt beim Wiederspielen so ein Tick viel. Ja, aber ich meine, das gilt ja nicht, ja. Ich spiele das Spiel jetzt 20 Jahre, nachdem es rausgekommen ist. Ich bin immer froh, wenn Spiele und überhaupt Sachen in der Welt mir Sachen so erklären, dass ich keine dummen Fehler machen kann. Und ich finde, wenn man dumme Fehler macht, obwohl man das Beste gemeint hat und aufgepasst hat und nur dumme Fehler zu machen, weil es einem schlecht erklärt ist, ist eine so frustrierende Erfahrung, die ich ständig in der realen Welt habe, weil ich immer mich bemühe, in Situationen, wo mir was erklärt wird, besonders gut zuzuhören. Und dann scheitere ich immer daran, dass ich Sachen überinterpretiere, die mir Leute schlecht erklären. Aber gut. Jedenfalls habe ich mich da angenehm durchgeführt gefühlt.
Ja, es geht mir genauso. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz angefangen, ein bisschen zu beschreiben, was man im Spiel eigentlich tatsächlich macht, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht unmittelbar vor Augen haben. Und du hattest schon mal angerissen, dass es eigentlich eine Mischung aus Stealth und Action ist. Primär aber, das ist natürlich immer betont, dass man eigentlich so eine Art, ich werde jetzt nicht sagen, Geheimagent sein soll, weil das ist man nicht, aber dass man eigentlich lautlos und elegant vorgehen soll und die Gegner umgehen soll oder sie von hinten greifen soll und dann irgendwie halt würgen soll, bis sie ohnmächtig werden oder sich vor ihnen versteckt und dann da so durchkommt. Wie findest du denn aus heutiger Sicht so, wie das Spiel diese Schleichabschnitte umsetzt oder wie anspruchsvoll findest du die? Weil ich persönlich, um es vorwegzunehmen, ich war ein bisschen überrascht jetzt nach vielen Jahren, in denen ich es nicht mehr gespielt habe. Im Grunde verlangt es einem nicht so viel ab, was das ganze Schleichen und so angeht, oder?
Nee, ich bin gar kein Fan von Schleichspielen. Grundsätzlich habe immer mit den Thieves und den Splinter Cells und so meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich das ein frustrierendes Spielelement finde und auch irgendwie ein unlogisches. Und Metal Gear Solid gibt dir das in homöopathischen Dosen, das Schleichen. Klar musst du schleichen, aber die Gegner haben eine Sichtweite von 4 Metern, ja. Sowas in der Art gefühlt. Ja, also du kannst auch wirklich in der Sicht von welchen langlaufen, solange du nicht durch den Kegel läufst, den sie da haben und der ungefähr ein paar Meter reicht, können sie dich auch nicht sehen. Ja, und die Status, durch die das Spiel so geht, wenn man halt einen Alarm auslöst, sind sehr klar und werden dir ganz deutlich kommuniziert und die kommen auch nicht überraschend um die Ecke und so. Das Problem ist halt, weil du es halt nicht primär aus der Ego-Perspektive spielst, sondern nur hin und wieder in die Ego-Perspektive umschaltest oder in eine 3D-Perspektive umschaltest, hast du ja keine besonders große Sichtweite beim 2D-Spiel. Ja? Dein Bildschirm endet da, wo der Bildschirm endet. Mhm. Ja? Das sind halt, in manche Richtungen sind das halt nur ein paar Meter. Und das Spiel kann dir nicht ständig Gegner vorsetzen, die dich von außerhalb des Bildschirms sehen. Ja? Und wenn du zum Bildschirmrand nur 5 Meter hast, dann darf der Gegner nicht weiter gucken können, weil du musst ihn ja sehen, ehe er dich entdeckt.
Ja, das stimmt, aber es ist natürlich gerade in dem Umfeld, in dem das Spiel stattfindet, da finde ich, das ist ein Element, was etwas komisch ist, aber das ist halt natürlich unfreiwillig, weil eigentlich die Gegner, die da rumlaufen, die müssten super smart sein und die müssten dich irgendwie 50 Meter weit sehen können um jede Ecke, weil das Spiel betont ja extra auch noch, das sind ja keine normalen Soldaten, die da sind, sondern das sind sogenannte Genome Soldiers. Das sind angeblich so super Soldaten, die so einer Gentherapie unterzogen wurden und das ist dann schon manchmal ein bisschen kurios, dass du halt wirklich... Die Figuren stehen sich offensichtlich 10 Meter auseinander und du kannst da trotzdem einfach vor der Figur vorbeilaufen, weil du halt nicht durch den Sichtkegel kommst. Das ist sowas, was aus heutiger Sicht jetzt nicht so super gut gealtert ist oder wo ein bisschen halt auch diese Bedrohung, die da vielleicht ursprünglich mal erzeugt werden sollte, nicht mehr so gut funktioniert.
Das stimmt, aber mei, ja, das hat mich jetzt so nicht gestört, weil ich finde, das ist so ganz klar dieser Perspektive geschuldet. dieser Art des Gameplays geschuldet. Ich finde auch, das ist was angenehm Spielhaftes, weil es verlässt sozusagen da, um der Spielmechanik willen, die Metapher. Ja, ja, es hat dir natürlich vorher gesagt, dass du super Genomsoldaten hast und so, aber naja, im Spiel gucken sie dann halt 4 Meter weit, sind also quasi blind und schießen schlecht, wie Stormtrooper. Ja, und das fand ich irgendwie, das hat mich nicht gestresst. So, bin sonst immer pickelig mit sowas, aber ich fand, das ist halt das wieder, wie man das Spiel spielt. Und wenn sie halt viel weiter gucken könnten, könnte man halt das Spiel nicht so spielen. Also insofern geht das schon.
Ja, und fairerweise muss man sagen, man selbst schießt leider auch schlecht, weil so das Schusssystem, es gibt ein paar Stellen im Spiel, entweder wenn man entdeckt wird und das dann über Konflikt lösen will, oder es gibt auch einige Stellen im Spiel, wo man schießen muss. Zum Beispiel gibt es so eine Sequenz, wo man so einen ewig langen Turm nach oben laufen muss, der irgendwie gefühlt 37 Stockwerke hat, wo die ganze Zeit Gegner kommen und auf die du schießen musst. Ich finde das System dahinter, hinter den Feuergefechten, ist relativ seltsam, weil du, wenn du diese Standardwaffe hast, quasi dann auf den Knopf drückst und den gedrückt hältst und du hast dann so eine Art Ziellinie und dann lässt du die los und schießt in diese Richtung. Das fühlt sich sehr unintuitiv so aus heutiger Sicht an. Das ist natürlich auch alles noch um eine Zeit gestrickt, in der es keine analoge Steuerung und sowas gab. Aber auch da fühlt man sich jetzt nicht, als wäre man wirklich so ein super trainierter Megakämpfer, weil man schon immer sich etwas unbeholfen einfach anstellt, wenn man wirklich mal schießen muss im Spiel.
Der Teil mit dem Schleichen funktioniert sogar, glaube ich, noch ganz gut, weil er halt ein Tick zu einfach ist. Und immer wenn es dich in größere Feuergefechte schickt, gegen normale Gegner, ist das schon sehr mühsam und es gelingt auch nicht gut. Ich finde, das ist ein bisschen wie bei GTA 3, was ja auch an so vielen Stellen perfektes Spiel ist. Und dann steigst du aus deinem Auto aus, das du perfekt beherrscht hast. Mhm. Und dann bist du zu Fuß unterwegs und alles ist scheiße. Oh Gott, wohin schieße ich jetzt? Ich bin gegen die Wand gelaufen. Ah, jetzt kommen sie von da. Ich habe das Zielfernrohr verrissen oder sonst irgendwas. So ein Gefühl hatte ich da auch. Wenn ich zu sehr in Feuergefechten bin, dann geht es irgendwie schief. So, geht schon noch, aber es ist ein bisschen mühsam.
Ja, aber ich finde, es gibt dann so viele andere Momente im Spiel und so, und primär sind es für mich jetzt tatsächlich diese Bossfights, die du am Anfang schon mal angesprochen hast, die entschädigen dann für so vieles. Ich finde die alle auf ihre Art so schön gemacht. Es gefällt mir total gut. Du hast im Wesentlichen ja so ein halbes Dutzend von diesen Foxhound-Mitgliedern und der Anführer, das haben wir auch noch nicht gesagt, ist quasi Liquid Snake, also man selber ist Solid Snake und es gibt Liquid Snake, den offensichtlich verrückt gewordenen Bruder, und beide, das ist so ein bisschen auch eine größere Geschichte, die im Spiel weiter ausgeführt wird, sind Klone von Big Boss. Das ist der ehemalige Anführer von Foxhound gewesen und ja, Liquid und Solid sind dessen Klone, und das spielt auch mit in diese ganze Geschichte rein, in diese Bedrohungsgeschichte oder diese Erpressung, die ich erwähnt hatte, weil die Foxhound-Leute möchten gerne irgendwie 1 Milliarde Dollar haben und sie möchten die sterblichen Überreste von Big Boss bekommen. Warum auch immer, wahrscheinlich hat es auch irgendwas mit Genforschung zu tun oder Genmanipulation.
Ja, klonen wollen sie den nochmal. Ja.
Genau. Und dann um ihn rum hast du nochmal 5 Leute. Du hast Revolver Ocelot, das ist so ein Ganzlinger, würde man auf Englisch sagen. So ein Typ, der immer mit einem Revolver rumläuft und damit super gut schießen kann. Du hast Sniper Wolf, das ist eine Scharfschützin. Du hast Vulcan Raven, das ist so ein riesiger Schamane mit so einer Gatling Gun. Du hast Psycho Mantis, der übrigens für mich echt mit das Highlight am Spiel ist, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und du hast Decoy Octopus, das ist, wie der Name schon sagt, jemand, der andere Leute imitieren und sich verkleiden kann und perfekte Abbilder von anderen Menschen schaffen kann. Und ich finde es super interessant, wie der in das Spiel mit eingebunden ist. Oder auch nicht, also je nachdem.
Oder auch nicht, genau. Und das ist in der Essenz, kriegst du sozusagen die Nachricht, wenn du jetzt noch nicht genau über den Hintergrund Bescheid weißt, dass da eine Basis von Terroristen eingenommen worden ist und dass du die befreien musst. Mhm. Und vor allen Dingen die Geiseln so. Was aber eigentlich ist, und das wissen natürlich Leute, die schon ein bisschen von der Lore, wie man heute sagt, von Metal Gear Solid wissen, ist das ja eine Truppe von Superhelden,
ja,
wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das ist ja wie die Gerechtigkeitsliga, nur auf der falschen Seite. Die haben besondere Fähigkeiten, die haben Zugriff auf ganz fiese Technologien, ja, und du bist ja ein Teil davon, ja, du warst ja auch mal einer von den Foxhounds als Solid Snake, und das Coole ist ja, dass das Spiel so ein bisschen, was später so in Mode gekommen ist, aber was es damals noch gar nicht oft gab, du bist ja gar nicht der Superheld, du bist ja ein Rentner. Natürlich bist du der legendäre Solid Snake und hast Riesenaufträge erlebt und hast das alles, was in den ersten Spielen passiert, das ist alles da sozusagen im Hintergrund. das Spiel zeigt dir auch ganz deutlich, dass es alles schon Geschichte hat, dass du dich in einer Welt bewegst, in der schon viel passiert ist, ja, und dass du einen Charakter spielst, der nicht wie der Held in Half-Life oder in so vielen Spielen einfach so eine Art weißes Papier ist für deine Imagination oder für das, was du im Spiel machst, den du nicht selbst definierst und füllst als Spieler, sondern dass es schon eine völlig ausgestaltete, mit einer klaren eigenen Persönlichkeit versehene Heldenfigur. Ja, Leute, die den treffen am Anfang. Also am Anfang triffst du nach und nach die Leute deines Teams, die dich alle begleiten über dieses Codec. Und da sind ein paar jüngere Leute bei, die dann sagen, oh boah, der legendäre Solid Snake. Mhm. Ja, und du bist sozusagen aus der Rente zurückgerufen worden, um diese Aufgabe zu lösen. So. Und damit spielt das Spiel auch so ein bisschen ironisch, ja, dass er halt jemand ist, den man kennt. So.
Ja, tatsächlich ist das ja auch ein großer Punkt, der Liquids Motivation mit erklärt. Also jetzt abgesehen von dem Geld und von den Überresten von Big Boss, die er haben will, ist er ja auch immer mega genervt, weil es vermeintlich einen überlegenen und einen unterlegenen Klon von Big Boss gab. Und Liquid handelt die ganze Zeit nach der Annahme, dass er irgendwie der Minderwertige war, also der Ausschuss. Und das nervt ihn natürlich total, dass Solid der Superheld ist. Wobei sich am Ende natürlich herausstellt, dass es kommt, glaube ich, tatsächlich erst in einem Dialog nach dem Abspann, dass tatsächlich natürlich Solid der Unterlegene ist, der sich dann entgegen aller Annahmen und Widerstände dann da durchgesetzt hat.
Ah, darauf kommen wir nochmal zurück, was das zu bedeuten hat. Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Kann mir übrigens nochmal jemand, du spielst doch gerne japanische Spiele, kann nicht mal jemand diesen Japanern beibringen, dass sie sich vernünftige englische Namen ausdenken? Ich meine bitte, Solid Snake und Liquid Snake. Die flüssige Schlange und die feste Schlange. Oh, bitte.
Ich weiß nicht, ob die Argumentation mich so richtig überzeugt, aber ich habe mal gelesen in der Vorbereitung jetzt, dass Solid Snake auch deswegen als Name gewählt wurde, weil es jetzt diese soliden 3D-Welten hat, dass das irgendwie ein bisschen eine Motivation damit war. Was? Und ich glaube, um dann einfach den Kontrast zwischen den beiden Brüdern zu erklären, haben sie einfach im englischen Duden mal kurz nachgeschaut, von wegen, was ist das Gegenteil von Solid? Okay, Liquid, dann nennen wir den einfach Liquid Snake.
Aber Solid gab es ja schon in 1987.
Ja, stimmt, aber dass sie es auch in den Namen des Spiels mitgepackt haben, das haben sie dann wohl gemacht, um diese 3D-Welt nochmal zu beschreiben, die jetzt da stattfindet, weil das, glaube ich, auch für Kojima ein Riesending war. Bei YouTube gibt es ein japanisches Video, wie du siehst, wie er und sein Team im Entwicklungsprozess tatsächlich aus Lego so 3D-Welten gebaut haben und damit so einer kleinen Kamera da so durchgeflogen sind, was du heute mit einer GoPro machen würdest. Dann haben die geguckt, okay, wenn ich die Kamera jetzt so bewege, wie verändert das den Blick auf diese 3D-Welt, weil das für die ja alles neu war, auch die Erstellung solcher 3D-Welten, und so sind dann später diese Kameraperspektiven, die wir eben schon mal beschrieben haben, entstanden. Also es war, glaube ich, für Kojima auch schon ein großes Ding, dass es jetzt ein 3D-Spiel war, und vielleicht haben sie deswegen tatsächlich auch dieses Solid mit in den Namen genommen, und das sollte so ein bisschen so ein Wortspiel oder ein kleiner Verweis darauf sein, aber man weiß es nicht. Ich würde aber gerne mal drauf eingehen, weil du vorhin gesagt hast, dass man da so eine Truppe aus Superhelden tatsächlich hat, die diese Bösewichter stellen. Mir ist da was ganz Interessantes aufgefallen. Es gibt im Hauptmenü des Spiels die Möglichkeit, du kannst dir die Mission Briefings anschauen. Das ist quasi das Briefing, was Solid Snake vor dem Spiel erhält von Colonel Campbell, seinem Vorgesetzten, und von Dr. Naomi Hunter. Das ist so eine Ärztin, die quasi, die kann man auch über Codec später anrufen, die da so ein bisschen die medizinische Oberaufsicht über ihn hat. Und da wird ihm irgendwann auch diese Foxhound-Truppe vorgestellt, und auf der PS1 sagte er noch, looks like a lovely bunch of folks. Und im GameCube-Remake haben sie warum auch immer dann aus der Zeile gemacht, sounds like a bunch of cartoon characters. Und damit ist genau das auch schon umrissen. Also das Spiel weiß auch da wieder, ich meine, wir haben irgendwie eine Scharfschützin und wir haben einen fetten Typen, der eine Gatling-Gun trägt, und wir haben einen Typen, der eine Gasmaske trägt und schweben kann und so Psychotricks kann. Die wussten genau, was sie für Figuren da machen, und ich finde es umso interessanter auch wieder, dass sie das so weit drehen, dieses ganze Irrsinnsrad, auch was die Figuren angeht, obwohl es eigentlich dann wieder um solche, ich will jetzt nicht sagen bodenständigen, aber um solche realen Themen geht, wie eben Genmanipulation, wie nukleare Waffen und sowas. Das bringt da ganz unterschiedliche Sachen einfach zusammen.
Schon ganz schön abgefahren, ja. Es hat diese Schleichmechanik, die also aus dem 1987er Spiel kommt, ein bisschen, ja, mit dieser Draufsicht so, also steht in dieser Tradition. Dann setzen sie da drauf dieses ganz Spielhafte, ja, das ihnen ziemlich was Eigenes ist, was ich ja eben erwähnt habe, und auch ein bisschen im Widerspruch zum Zeitgeist steht. Dann haben sie dieses ganz stark Inszenatorische, weil ja Kojima auch ein riesen Filmfan ist, ja, mhm. Vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu sagen. Und als wäre das alles nicht genug, haben sie noch diese unfassbaren Bosskämpfe und eine Reihe von Gags, die mit diesen Bosskämpfen zu tun haben. Dazu kommen wir noch. Und das alles in einem Spiel ist schon, also es halt bläst einen halt so weg. Mhm. Ja, hat mich damals in dieser Mischung und in dieser Ballung, ich habe in dem Spiel gar keine Fehler gesehen damals, als ich das gespielt habe. So, ich war einfach so weggeblasen von den ganzen vielen unfassbaren Kleinigkeiten, die das Spiel so hat. Es strotzt ja vor coolen Ideen. Ja, also es ist bestimmt eins der Spiele mit den meisten coolen Ideen und mit den meisten memorablen Elementen, die aus dem Spiel heraus, also die sozusagen vorgeplant sind. Ja, es gibt ja heutzutage, was weiß ich, wenn ich Minecraft spiele oder sowas im Multiplayer, dann entstehen einfach viele, viele Momente, ja, die aus dem Spiel entstehen. Aber hier ist ja jedes Mal, wo der Spieler denkt, oh, what the fuck, Mai, ja, das ist ja alles gewollt und inszeniert und der Spieler wurde dahin geführt, um das zu erleben und so. Und die Bosskämpfe nehmen sich da natürlich nicht aus, ja.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil ich glaube, aus den Bosskämpfen kommen tatsächlich viele dieser denkwürdigen Momente. Und es gibt natürlich einen, der extrem raussticht, einfach immer in der Wahrnehmung und tatsächlich auch mit Abstand der coolste ist. Wenn man jetzt mal die anderen nimmt, du hast zum Beispiel ganz am Anfang so ein Duell einfach mit Pistolen, mit Revolver Ocelot, das ist so ganz okay. Du hast später diesen Kampf gegen Vulcan Raven, wo du dich immer verstecken musst, weil er dich sonst mit seiner Gatling Gun sofort wegbläst. Du hast relativ dramatische Scharfschützenduelle mit Sniper Wolf, das sind gleich zwei, die spielerisch jetzt auch nicht so super nennenswert sind.
Schwierig sind die. Die Spielmechanik scheint mir dafür nicht ausgelegt.
Ja, es ist tatsächlich, du kannst dann da so Pillen schlucken, damit quasi sich, glaube ich, deine Atmung oder dein Puls verlangsamen und dann besser zielen kannst, aber es ist trotzdem eigentlich recht anstrengender Ego. Ich suche mal eben den Gegner im Fadenkreuz und schieße dann Kampf. Du hast eine ganze Menge Kämpfe gegen Liquid. Einmal greift er dich mit einem Hubschrauber an, dann am Ende sitzt er in dem Metal Gear und dann gibt es nochmal eine Verfolgungsjagd mit Autos tatsächlich ganz am Ende. Aber es gibt ein ganz großes Highlight und das ist dieses Duell mit Psycho Mantis. Das ist dieser Typ, der so allerlei übersinnliche psychische Fähigkeiten hat und dich dadurch manipulieren kann. Und da passiert so viel cooles Zeug. Du triffst ihn in so eine Art Bibliothek. Du hast nebenbei dann noch Meryl bei dir. Das ist einer der wenigen Verbündeten, den du tatsächlich physisch auf der Insel triffst. Mit den meisten sprichst du nur über Codec, aber sie ist tatsächlich auch da und sie ist die Nichte von dem Colonel Campbell, das ist dein Vorgesetzter, und sie ist da auch mit involviert und wird dann innerhalb dieses Kampfes von ihm quasi von Psycho Mantis psychisch kontrolliert und du musst Mittel und Wege finden, ihn zu besiegen.
I'm Psycho Mantis! That's right, this is no trick, it's true power. Now, let me read your mind. No, perhaps I should say your past.
Und das fängt schon so cool an, weil er macht dann so Sachen wie, er scannt quasi zuerst die Memory Card und dann sagt er dir, in Abhängigkeit dessen, wie oft du gespeichert hast, wie gut du gespielt hast, beschreibt er ein bisschen deinen Charakter, dass du entweder sehr vorsichtig bist oder dass du ein guter Kämpfer bist. Er guckt tatsächlich auch nach Spielständen von anderen Konami-Spielen und hat dazu dann Kommentare. Und er kann auch im Kampf dann coole Sachen machen. Vielleicht willst du ja einmal kurz ausführen, damit ich nicht die ganzen coolen Psycho-Mantis-Facts jetzt hier wegnehme.
Ich kann nicht mehr fassen, wie mich das aus dem Wasser geblasen hat, als er mich beschrieben hat. Ja, und als er wusste, dass ich dieses andere Konami-Spiel, welches waren das noch gleich?
Ich glaube, Suikoden gab es zum Beispiel, das war so ein Rollenspiel, ja. Da ist er, glaube ich, drauf eingegangen.
Genau. Der Zweier oder der Einser, na, ist egal. Also einen von denen jedenfalls kann ich drauf gehabt haben, dass er diese Sachen gewusst hat, wo ich so dachte, was? Mind blown? So, wie kann das sein, dass er das jetzt, oh Gott, kann er das lesen? Also unfassbar, ja, dass das ging. Und dann sagt er dir, um dich von seiner Macht zu überzeugen, dass du den Controller auf den Boden legen sollst. Mhm. Und dann sagt er, er würde jetzt den durch seine Macht bewegen. Du kannst schon ahnen, was kommt, weil es gibt vorher einen Hinweis drauf. Aber dann denkst du so, hä, was will dieses Spiel von mir? Hä, ich soll den Controller auf den Boden legen? Was ist denn das für ein Moment auch, ja? Was ist denn das für ein Moment in einem intensiven Spiel, dass das Spiel dir sagt, leg den Controller auf den Boden? Mhm. Ja, und dann legst du ihn halt auf den Boden und dann schmeißt das Spiel halt die Vibrationen an des Controllers und hüpft dir halt über den Boden und du so, ah, das wollten sie, ja. Und Psycho Mantis so, haha, siehst du? Aber vorher gab es auch eine ganz coole Stelle, die damit korrespondiert. Nämlich vorher wirst du verwundet und geheilt in irgendeiner Szene und dann sagt das Spiel dir, halt den Controller an den Arm.
Ja, ja, stimmt.
Damit ich deinen Arm heilen kann. Und dann vibriert er auch an deinem Arm. Und das ist auch so ein cooler Moment. Und deswegen kann man hier schon ahnen, dass er was mit der Vibration machen will. Mhm. Naja, aber das Coolste ist ja, dass er halt nicht zu treffen ist.
Ja, genau.
Also du schießt und er weicht dem Schuss immer aus. Also es ist wie Magie, ja, es geht nicht. Du kannst ihn nicht besiegen. Ist ein ganz frustrierender Kampf auch. weil das ist ja schon der vierte oder so, den du machst von diesen. Du bist schon kompetent geworden im Spiel, du weißt schon, was du machen kannst, hast deine Waffen im Griff. Du hast ein relativ umfangreiches Inventar schon zu dem Zeitpunkt und Granaten und alle möglichen Sachen und probierst dann alles an ihm aus und nichts geht. Und was du dann machen musst, ist, und da gibt es einen ganz kleinen Hinweis am Anfang drauf, und dann hinterher sagt das Spiel dir das, wenn du es nicht schaffst, ein bisschen verklausuliert, ist, dass er den Joystick Port 1 kontrolliert und dass er den auslesen kann und dass er deswegen weiß, wann du drückst und dem entgegengehen kann. Wenn du den Controller aussteckst und den Joystick Port 2 steckst, den Controller Port 2, dann sagt er, huch, ich sehe nicht mehr, ich weiß nicht mehr, oh Gott. Und dann erschießt du ihn halt, weil er dir nicht mehr ausweichen kann.
Genau, in dem Moment wird der Kampf auch relativ einfach dann, aber ich finde, all diese Sachen, die in den paar Minuten davor passieren, das Spiel kann sich halt auch auf ewig auf die Fahnen schreiben, sich all diese geilen Sachen ausgedacht zu haben und kein Spiel wird es irgendwann nochmal machen können. Da wird jeder sagen, ja, das habt ihr euch bei Metal Gear abgeguckt. Aber alleine diese Idee, ich meine, wie cool ist das zu sagen, okay, du musst den Controller in den zweiten Port umstecken, weil er dann, ich glaube, die Story-Begründung ist eigentlich, dass er sagt, er kann deine Gedanken lesen und dann schützt du quasi deinen Kopf davor, indem du den Controller umsteckst und das ist einfach so cool. Ich saß da und hab gedacht, ich werd nicht mehr so, so geil fand ich einfach diesen Kampf.
Hast du das alleine rausgefunden?
Das habe ich eben schon überlegt, während du es beschrieben hast. Ich weiß es nicht. Also du hast ja gesagt, das Spiel gibt den Hinweis darauf. Wahrscheinlich habe ich mich erstmal so doof angestellt, bis das Spiel mir irgendwann gesagt hat, wie es geht. Ich glaube, dass jemand proaktiv sofort auf die Idee kommt und sagt, ja, ist ja klar, ich ziehe den Controller raus und stecke den in einen anderen Port. Das ist so eine Abstraktion, die da erstmal stattfindet von dem Spiel zu dir nach Hause ins Spielzimmer. Ich glaube, das ist nicht sehr naheliegend, dass man da sofort selber drauf kommt.
Nee, ich habe das auch nicht rausgekriegt. Aber das Spiel baut das ja alles auf. Die Tatsache, dass er den Speicherstand durchsucht, sagt er sehr deutlich, hallo, ich greife hier auf andere Sachen. Mhm. Die Tatsache, dass er den Controller bewegen kann und dir damit sagt, ich habe Kontrolle über den Controller, das soll der eigentliche Hinweis sein, mit dem du es kriegen kannst. So. Und bin ich aber natürlich nicht drauf gekommen. Das ist so meta, so weit ab von meiner bisherigen Spielerfahrung gewesen, dass das nicht ging. Aber es war aber trotzdem beeindruckend. Selbst wenn man es dann sozusagen irgendwo nachliest oder von dem Spiel noch gesagt kriegt oder so, ist das trotzdem eine so coole Szene und ein solches Meisterwerk, also so ein memorabler Moment, den man echt nicht mehr vergisst, ja.
Mhm. Plus auch, ich finde, wenn man ihn besiegt, das ist was, was all den Bosskämpfen da so ein bisschen immanent ist, es gibt immer noch recht schöne Dialoge dann kurz. Assassin's Creed hat später mal was Ähnliches gemacht. Wenn du da eine dieser Schlüsselfiguren gekillt hast, dann gab es doch immer so eine Sequenz, die in dieser abstrakten Animus-Welt stattfindet, wo du nur die beiden Charaktere gesehen hast, also das sterbende Opfer und deinen Assassin's Creed-Helden, die nochmal kurz ein paar Sätze wechseln und sich ein bisschen unterhalten. Und ich finde auch da, dass die Charaktere immer nochmal ganz interessante Geschichten erzählen, die sie so ein bisschen, ich würde es nicht sagen menschlicher machen, aber nochmal ihre individuelle Motivation ein bisschen nach außen kehren und ihre Charaktere ein bisschen weiter noch ausfüllen. Ich fand das einfach ganz schön und das hat all diesen Kämpfen so eine emotionale Tragweite gegeben und das waren einfach, ja, das hatte so eine Relevanz einfach, so ganz stark im Kontrast zu diesen normalen Soldaten, die einfach da rumgelaufen sind, diese Genome Soldier, die halt auch wirklich aussahen wie so Fußsoldaten in so einfarbigen Anzügen und keinen echten Charakter und sowas hatten. Die Bosskämpfe und die Bosse, die diese Kämpfe getragen haben, das waren schon einfach richtig gute Charaktere. Also auch vielleicht auf eine etwas cheesy Art. Natürlich waren die auch alle völlig überdreht. Also ich glaube sowieso, dass du gleich noch um die Ecke kommst und wirst mir sagen, warum die Story eh nach heutigen Maßstäben nicht mehr geht. Aber ich fand das cool damals und ich find's heute auch noch gut.
Ach, das ist ja alles krass überzogen. Ja, und wie gesagt, ist ein bisschen komisch, weil das Spiel ist ja ganz realistisch auf eine Art auch. Mhm. Ja, es spielt sozusagen im Nahen Jetzt. Es hält sich an eine reale Timeline. Ja. Und es hat die ganze Zeit reale Waffen, es spielt in einem realen Bedrohungsszenario, ja, es spielt in Alaska. Und klar gibt es in der realen Welt keine Foxhound so, aber die SOCOM-Pistole, die er da hat, gibt's halt, ja. Mhm. Und das ist was einen hohen Wiedererkennungsgrad hat. Die Leute sehen auch aus wie Soldaten, ja, und die bewegen sich nicht irrsinnig so. Bis auf diese Bosse und die auch unterschiedlich, ja. Der eine ist ja, fährt ja auch im Panzer rum und so. Es ist alles nur so ein bisschen viel von allem. Aber so bis auf Psycho Mantis ist ja niemand so krass übersinnlich begabt oder so, ja. Dann lieferst du ja auch mit deinem Klonbruder da hinterher einfach einen Faustkampf. Mhm. Wie antiklimaktisch, ja. Da wird halt mit den Fäusten gekämpft.
Na, aber das ist ja nach dem Kampf gegen den Metal Gear.
Ja, nee, ich fand das voll passend. Nee, es war cool, ja.
Find das super cool, dass du erst diesen völlig überdimensionierten Kampf hast, wo du wirklich ganz klein nur zu sehen bist, weil dieser Roboter auch riesengroß ist. Und danach dann einfach so mit nackten Oberkörpern, das ist auch so unglaublich männlich durchinszeniert, dann wie sie mit nackten Oberkörpern auf diesem Roboter sich dann mit Fäusten die Schädel einschlagen. Und das fand ich irgendwie ganz gut, fand ich einen schönen Kontrast.
An vielen Stellen hat das Spiel, neigt das zum Überdrama, finde ich, so ein bisschen, ja. Und das hat an ein paar Stellen so was B-Movie-haftes und das fand ich da halt auch. Aber es ist ja nicht schlimm, das war trotzdem ein cooler Moment. Das Spiel ist halt so befriedigend in diesen Sachen, ja. Es ist natürlich schön, ein Level zu schaffen irgendwie und so, aber durch dieses, dass du deinen Fortschritt durch das Spiel so klar messen kannst in der Anzahl der besiegten Bossgegner, und dann begegnest du ja manchen auch mehrmals und besiegst sie dann nochmal in unterschiedlichen Formen. Das ist schon ein sehr befriedigendes Element.
Mhm. Du hast jetzt gerade konkretes Wort B-Movie gesagt und du hast vorhin auch schon mal gesagt, dass ich das so ein bisschen, ich glaube, du hast, glaube ich, Tom Clancy und James Bond genannt. Mhm. Erinnert, findest du tatsächlich, also es gibt eine ganze Menge an Filmreferenzen, wo wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen können, aber findest du, da ist wirklich was, was James Bond-artig ist? Weil auch das, Kojima hat es mal gesagt und ich sehe das bestenfalls noch so in diesen sehr schillernden Bösewichten und in dieser globalen oder sehr großen Bedrohung, die da besteht. Aber ich finde sonst nicht, dass jetzt Solid Snake sehr viel mit James Bond gemeinsam hat.
Ah, das sage ich dir gleich, aber da müssen wir kurz ein bisschen ganz kleinen Tick weiter vorne anfangen. Also weil Kojima ist als Filmfan bekannt und die Leidenschaft für Filme wird schon vorher deutlich in seinem Schaffen. Der Solid Snake, sagt man, ist halt dem Snake Plissken, also Kurt Russell, in die Klapperschlange nachempfunden. Mhm. 1987 im ersten Spiel kann man schon an den Icons von Solid Snake, der ersten Figur, erkennen, dass das Snake Plissken nachempfunden ist, also der Figur von Kurt Russell aus die Klapperschlange. Und da gibt es halt noch mehr Sachen. Man könnte argumentieren, dass der Ocelot einem Westernhelden von Franco Nero aus dem Django-Film nachempfunden ist und so. Also er hat seine Anklänge da, weil er halt ein Filmnerd ist. Und er hat tatsächlich mal gesagt, dass James Bond eine Inspiration ist. Und wie du sagst, ist das ein bisschen komisch zu glauben, weil das ja gar nicht so wirkt. Aber ich finde, dass der Snake so James Bond-Anklänge hat. Ich meine, der geht auf diese geheime Mission. Mhm. Diese geheime Mission nach Alaska. Und sie haben ihm keine Waffe mitgegeben, aus Gründen, die mir nicht ganz erklärlich sind. Ja, sie thematisieren das sogar im ersten Gespräch so, ja, haben keine Waffe dabei und bla bla. Und er so, ja, ich besorge mir eine. Ach übrigens, es ist mir gelungen, eine Packung Zigaretten einzuschmuggeln. Ja. In meinem Magen, knick, knick. So, das ist so ein, finde ich, so ein James-Bond-Satz, so, ja, wo ich so denke, aha, guck mal, das ist der alternde Supersoldat, der nimmt nochmal schön eine Schachtel Zigaretten mit. Die du übrigens rauchen kannst im Spiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, und an einer Stelle oder zwei Stellen sogar einsetzen kannst, wenn da nämlich Räume sind, die so mit diesen roten Infrarotlinien durchzogen sind, dann kannst du da eine Zigarette rauchen und das damit vernebeln, so, total lustig.
Stimmt, aber du verlierst dabei Energie, ne?
Genau, du verlierst Energie beim Rauchen auch noch. Ja, diese moralischen Japaner, ey. Ganz schön super. Naja, jedenfalls finde ich, das ist ein totaler James-Bond-Moment. Und dann lernst du gleich in den ersten Minuten des Spiels gleich zwei Frauen kennen, nämlich die Nomi, die du schon erwähnt hast, und die Mei Ling, die du auch schon erwähnt hast. Also die Nomi, die so ein bisschen auf deine Gesundheit achten soll, und die Mei Ling, die im Wesentlichen die Speicherfunktion hat. Und mit beiden flirtet er. Und das Erste, was er sagt zu der Mei Ling, die hat diese Technologie entworfen. Die hat das Codec entwickelt. Die hat diese Radartechnologie, diese magische Radartechnologie, mit der sie alles einsehen können, entwickelt. Ja? Und das Einzige, was Solid Snake dazu einfällt, was man zu ihr sagen kann, ist, oh, ich hätte nicht gedacht, dass eine Wissenschaftlerin so süß ist.
Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong?
Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute.
You're just flattering me.
No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours.
Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer.
Looks like we both have a lot to learn about each other.
Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend.
Das ist das Erste, was er sagt. Und da dachte ich auch, komm, das ist halt doch auf eine Art eine James-Bond-Figur. Mit der Naomi redet er ein paar Minuten später dann im selben Gespräch noch bei dieser Zigarettengeschichte. Dann sagt er, du hättest mich eigentlich durchsuchen müssen. Ja, dann hättest du vielleicht rausgefunden oder sonst irgendwas. Und dann sagt sie sowas wie, naja, vielleicht, wenn du wieder zurück bist, kannst du ja mal mich durchsuchen. Und solche Sachen, die passen gar nicht gut in das Spiel, finde ich. Und dann, ach genau, als er die Meryl trifft, die du schon erwähnt hast, er spricht mit ihr, ist alles cool. Und dann trifft er sie in Persona und die sieht so ein bisschen so wie so eine Soldatenfrau aus, so mit nackten Schultern und so einem Soldatenunterhemd. Und dann ist das Erste, was er sagt, ich hätte nicht gedacht, dass du so weiblich bist. Ey Mann, weißt du?
Ja, es gibt auch so einen ganz unangenehmen Schwenk dann über ihren Hintern drüber, den er offensichtlich toll findet. Hm. Ich gebe dir schon recht, das passt nicht so, aber ich finde mich gerade auch, warum es nicht so ins Spiel passt, ich finde, dass sie vom Charakter her grundsätzlich sind James Bond und er halt schon sehr unterschiedlich. Also ich finde, wenn er ein James Bond ist, dann ist er eher so eine sehr moderne Variante, so wie Daniel Craig zum Beispiel, weil er halt eigentlich ist Solid Snake so ein sehr gebrochener Charakter, ne?
Ja.
Also er hat so eine sehr, weiß nicht, so eine sehr wenig positive Art so an sich. Und er ist relativ gleichgültig vielen Sachen gegenüber und er betrachtet sich des Öfteren auch selber nur als so ein Söldner oder so ein Werkzeug, was da benutzt wird. Und das geht ja schon sehr diesem, also gerade diesem klassischen James Bond, den Kojima da vielleicht als Vorlage benutzt haben will, der immer so ein etwas fröhlicher und unbekümmerter Lebemann jetzt ist, auch Sean Connery oder auch später fast alle, die dann kamen, das waren halt immer so larger than life coole Typen. Und ich finde, das ist er nur so begrenzt irgendwie. Er ist natürlich auch ein cooler Typ, aber er hat definitiv so seine Konflikte und sein Hadern mit sich selber und mit dem Leben und ich glaube auch mit dem Sinn des Lebens. Das finde ich, da weicht es schon sehr, sehr doll ab von der Figur James Bond.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es eine Blaupause ist, sondern ich würde halt sagen, der ist vielleicht schon inspiriert davon. Denn James Bond hat ja auch eine gewisse Distanz zu seinen Auftraggebern und ist so ein rebellischer Agent, der auch mal einfach nicht macht, was die Auftraggeber sagen. Und er hat dieses Ding mit Frauen und so eine gewisse, so einen trockenen Humor und all diese Sachen hat Snake zumindest auch. Ne? Snake ist natürlich auch eher ein Soldat und kein Agent und hat auch diese ganze Vergangenheit, dass er der Klon dieses Superkriegers ist und so. Das ist natürlich alles noch ein fettes, comicartiges Überszenario, ja, das mit James Bond nicht zu erklären ist. Aber ich finde, dieser Aspekt, der ist da schon so ein bisschen drin, wenn man den suchen will, ja. Wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen, aber wenn man jetzt das von Kojima hört, dann würde ich sagen, das könnte es schon sein, ja, wo er sich hat inspirieren lassen.
Mhm. Aber es gibt sicherlich so offensichtlichere Stellen, finde ich, wo man sieht, dass da einfach Filmvorlagen benutzt wurden. Zum Beispiel bei dem einen Duell mit Sniper Wolf ist es ja so, da ist man auch mit Meryl vorher zusammen unterwegs und dann schaltet das Spiel in so eine ganz dramatische Zeitlupensequenz, wo du siehst, wie sie von der Kugel so in Zeitlupe dann getroffen wird und da zu Boden sinkt. Einfach weil Sniper Wolf dich dann eigentlich rauslocken will, wird Meryl so als Köder benutzt und wird vorher angeschossen. Und es gibt wirklich eine ziemlich ähnliche Sequenz in Full Metal Jacket, wo auch ein weiblicher Scharfschütze so einen Soldaten erschießt in einer ähnlich eindringlichen Art. Und das ist ganz, ganz deutlich dieser Szene nachempfunden. Also da macht Kojima auch nie einen Hehl draus. Der nimmt einfach Sachen, die ihm gefallen aus Filmen und dann baut er die einfach mehr oder weniger direkt dann auch so ins Spiel ein, ohne das groß zu verklausulieren.
Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ist ja mal eine Hommage. Das Werk von Kojima ist ja bedeutsam genug, dass er sich da kleinere Anleihen erlauben kann. Es gibt ja relativ viel darüber zu lesen, an Sekundärliteratur, wo Kojima sich hat inspirieren lassen und mit welchen Filmen die Themen vergleichbar sind. Und ich habe jetzt nochmal dieser Tage Gattaca nochmal gesehen mit Ethan Hawke. Und der ist zur selben Zeit rausgekommen, vielleicht ein Jahr vorher von Metal Gear Solid. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Film ist, der Kojima inspiriert hat, weil das auch nicht so ein großer, bekannter Film ist. Aber ich fand es ganz interessant, dass der so ein ähnliches Thema hat, wie das, was du vorhin erzählt hast mit dem Klon, dass Liquid der Schwächere ist oder denn eigentlich der Stärkere ist. Und sich der Solid sozusagen nur qua Willenskraft, ja, gegen seine schlechteren Gene durchsetzt. Mhm. Und das ist genau das Thema von Gattaca, genau das. Gattaca spielt in so einer Welt, wo alle Leute nur noch nach ihren Genen beurteilt werden. Die Kinder werden immer abgetrieben, wenn die Gene nicht gleich einen Supersporthelden oder sonst irgendwas versprechen. Mhm. Und alles im Leben, Zugang zu allem, hängt von deinem Genprofil ab. Und das handelt von so einem Typen, der will Astronaut werden, hat aber nicht das richtige Genprofil. Und der fälscht das dann und am Ende setzt er sich gegen alle anderen Leute durch, obwohl er eigentlich die schlechteren Gene hat.
Ja, okay, das ist wirklich eins zu eins die gleiche Geschichte, ne?
Bei Metal Gear Solid ist es ja nur ein Teilaspekt, ja, und da ist es ziemlich stark dasselbe, ja. Also ich weiß nicht, ob er den Film überhaupt kannte, so, aber das fand ich ganz auffällig beim späteren nochmal sehen.
Naja, ich finde schon, dass es eines der Hauptthemen ist. Also das Ganze, die Frage zum Beispiel auch, ist dein Leben jetzt vorherbestimmt durch deinen Genpool oder kannst du dein Schicksal überhaupt beeinflussen, entgegen deiner genetischen Prädisposition? Und das greift das Spiel ja ganz am Ende auch nochmal auf, weil man gewinnt ja dann, obwohl man der Unterlegen ist. Und dann, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ich weiß nicht, es ist schon ein Story-Spoiler, aber wir gehen jetzt davon aus, dass natürlich die Leute in gewisser Weise auch mit dem Spiel vertraut sind und man kriegt es auch relativ schnell im Spiel dann schon raus. Man ist ja mit so einer tödlichen Krankheit infiziert namens Foxdie oder mit so einem Virus, der einen selber nicht unmittelbar jetzt tötet, aber der ganz viele Leute tötet oder vielleicht auch alle, das weiß man nicht so genau, die mit ihm irgendwie interagieren. Deswegen sterben ihm ja dann auch diese Geiseln weg, die er eigentlich retten soll. Und dadurch sterben dann auch die Leute von Foxhound, die er nicht direkt töten kann, werden dadurch dann auch betroffen. Und dann fragt er sich am Schluss natürlich dann auch von wegen, ja, wie lange habe ich denn jetzt noch zu leben? Und dann hat es so eine sehr lebensbejahende Botschaft von wegen, dass er irgendwie dann feststellt, weil er da mit Meryl gemeinsam entkommt. Und dann sagt er auch, wie er mit echtem Namen heißt, was ja auch so ein ganz menschlicher Moment für ihn dann ist, dass er einfach jetzt leben will und soll, so für die Zeit, die ihm noch bleibt. Und dass er sich einfach frei machen will von diesem Ganzen. Sein Schicksal ist jetzt vorherbestimmt, sowohl genetisch als auch durch dieses Gift, mit dem er infiziert ist. Also das ist eine ganz klare Botschaft, die am Schluss nochmal darauf eingehend gemacht wird. Und das ist ja so ähnlich, wie du es jetzt eben auch bei Gattaca beschrieben hast.
Das Spiel spart ja nicht mit Anspielungen auf die reale Welt und Botschaften, die bis ins Predigerhafte gehen, sage ich mal. Ja. Ja, also das Spiel thematisiert ganz stark Atomwaffen und den Einsatz von Atomwaffen und auch die Atomenergie mit der Gefahr Radioaktivität an sich. Mhm. Und fast immer, wenn das Spiel mir was wirklich Ernsthaftes sagen will, das kommt nicht so selten vor, also mindestens 3-4 Mal im Spiel, da benutzt es Realsequenzen, also richtige Filmsequenzen aus einem Labor, wie Leute irgendwas zusammenmischen oder von Atompilzen und Atomexplosionen und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, dass es jetzt gerade die Stimme des Regisseurs, der mir sehr deutlich sagen will, guck dahin, ja, ich breche jetzt hier absichtlich hier meine Spielwelt für dich mit diesen Realszenen, damit du weißt, das ist nicht nur im Spiel, das ist eine reale Gefahr. Bisschen mit dem Holzhammer, wie ich finde, ja, so, hallo, Atomkraft ist gefährlich, bam. Aber trotzdem, auch ungewöhnlich in Spielen, ja. Dass dann ein Spiel in den 90ern jetzt mal so ein ernsthaftes Thema zumindest angeschnitten hat, war jetzt nicht so häufig.
Ja, du musst mal gucken, was du sonst da an Blockbustern, die sicherlich auch gute Spiele waren, aber wenn du jetzt, habe ich jetzt schon vorhin mal angesprochen, dass es da auch rauskam, Resident Evil 2 nimmst und dessen Geschichte und dann die Geschichte von Metal Gear Solid, da war das schon verdammte Hochkultur einfach gegen Resident Evil 2 und seine Zombie-Geschichte. Und natürlich ist das mit dem Holzhammer und es ist einfach auch so, es ist Kojimas Geschichte. Also ganz klar weiß er, was er erzählen möchte und welche Themen ihm wichtig sind und das drückt er da einfach durch und er packt es aber halt in ein sehr faszinierendes Spiel, was den Zuschauer auch gefangen nimmt oder den Spieler. Und dadurch setzt man sich einfach auch mit diesen Themen dann auseinander. Und ich finde schon, dass man sich dann auch damit beschäftigt hat, auch wenn es jetzt nicht super subtil eingebunden war. Es ist definitiv schon ein bisschen holzhammerartig. Da hast du auf jeden Fall recht.
Ja, viel ist Text davon. Also das mit dem, dass er infiziert ist mit dem Foxdie-Ding, das ist ja noch cool, weil das in der Spielwelt passt. Aber die meisten anderen Sachen werden dir halt in Gesprächen nahegebracht. Ja, du triffst halt ganz am Anfang diese beiden Geiseln. Also der eine ist ein Rüstungsfabrikant von Armstech und der andere ist ein Militärforscher aus einer Regierungsagentur. Und in der Sowjetunion, die ja zerfallen ist, da werden Atomwaffen geklaut und da ist halt plötzlich alles auf dem freien Markt für nukleares Material und so. Das wird dir da einfach so erzählt. Da kannst du auch nicht eingreifen, da hast du keinen eigenen Bezug zu. Das schüttet das Spiel wie in einem Eimer über dir aus. Das musst du halt in der Sekunde halt hinnehmen und mitkonsumieren oder halt irgendwie durchklicken. Aber das ist nicht was, finde ich, was sich im Spiel so äußert. Er könnte dich auch eine Waffe treffen lassen oder sowas. Ja? Oder dieses Beeindruckende, wie das Call of Duty viele Jahre später macht, ja, dass du halt stirbst in einer Atomexplosion.
Ja.
Diese Ebene hat das nicht. Das Spiel macht sein Spielding die meiste Zeit und legt diese Themen so ein bisschen drauf. Es ist schon im Setting angelegt und in den Personen angelegt und das ist alles nicht ohne Connection, ja, aber es ist halt schon ein bisschen enthoben davon.
Es stimmt, es gibt noch eine andere Szene, wo man zum ersten Mal dann Otacon trifft, diesen Hal Emmerich, das ist auch so eine Art Forscher und so ein offensichtlicher Nerd, wie auch sein Spitzname Otacon, also irgendwie für Otaku-Convention ja schon zeigt. Auch da wird dir ein unglaublich langes Gespräch gedrückt, wo es einfach auch dann in Themenwelten abdriftet. Also man merkt manchmal, wie du es schon gesagt hast, das Spiel kippt es dann an manchen Stellen so mit dem Eimer aus, weil es eigentlich ein bisschen zu viel Geschichte hat und zu viele Hintergründe und zu viel, was es auch sagen möchte, für zu wenig Spiel oder zu wenig, ja, zu wenig Situationen, in die es einfach auch reinpassen würde. Also das stimmt schon. Das ist da manchmal dann sehr mitteilungsbedürftig. Das hätte man sicherlich noch etwas smarter lösen können oder etwas ungezwungener integrieren können.
Ja, also wenn das ein Rollenspiel wäre von Bethesda oder so, dann würdest du halt ein Dokument finden, in dem die Hintergrundgeschichte dahingehend erzählt wird, was da für eine Gefahr ist. Und dann wär's deinem Entdeckergeist immerhin geschuldet, dass du diese Information hast. Und hier ist es so, du kannst dieser Information ja nicht ausweichen. Beim Normalspielen fand ich das echt ein bisschen mühsam. Damals hat es mich nicht gestört. Damals fand ich es total deep. Hm. Oh, boah, ist das deep. Oh, cool. Ja, also insofern, in der Zeit hat das besser gepasst, als wenn man jetzt zurückschaut und jetzt denkt so, oh, bitte, ey, ja.
Ich glaube, bei uns beiden klingt es aber jetzt auch gerade ein bisschen im Tenor eher negativ. Ich finde aber vieles entschädigt auch so ein bisschen dafür oder macht es dann wieder halb so schlimm, weil du hast vorhin schon mal angesprochen, die Vertonung zum Beispiel. Ich finde, das Spiel hat durchweg echt sehr, sehr gute Sprecher, die das sehr gut rüberbringen. Also allen voran natürlich den Sprecher des Solid Snakes. Das ist der David Hayter, der ihn dann noch bis Teil 4 gesprochen hat und dann erst in Teil 5 ersetzt wurde, warum auch immer. Der macht das sehr gut und auch alle anderen Charaktere, die bringen diese Rollen einfach sehr gut rüber. Auch wieder muss man es natürlich in Relation setzen im Vergleich einfach zu dem, was vor 20 Jahren Videospielvertonungen waren. Das ist sicherlich jetzt auch heute teilweise ein bisschen over the top oder wo man sagen würde, ja okay, es sind halt Charaktere, die sprechen und heute hast du auch überall Profisprecher in fast allen Spielen. Aber damals war das einfach sehr, sehr gut, das, was dir geboten wurde. Plus ich finde den Soundtrack nach wie vor sehr cool, weil du so eine Mischung hast aus sehr künstlicher Musik, so ein bisschen fast so ambient-artig und du hast manchmal auch so Orchester-Sounds dazwischen und das macht für mich ganz viel aus. Also die ganze akustische Ebene des Spiels ist für mich sehr, sehr stark, stärker zum Beispiel auch als die Grafik, weil ich finde, genau, das kannst du gleich nochmal ausführen, du hast gesagt, die Kameraschwenks und Zwischensequenzen und so, warum dir die nicht gefallen und ich finde, da sieht man nämlich auch, wenn dir die Charaktere so nahe kommen, die haben halt keine ausmodellierten Gesichter und die bewegen nicht mal ihre Münder, die sprechen die ganze Zeit und die Gesichter sind einfach platt und leblos. Das heißt, ganz viel funktioniert über die Akustik. Und jetzt kannst du aber noch sagen, was dich daran stört, weil das würde mich schon auch noch interessieren.
Also dein Punkt mit der Akustik ist ganz wichtig, weil das ist, was die Illusion schafft. Die Grafik ist, das merkt man jetzt heute natürlich, ist ja PlayStation 1 Grafik, ja, ist schon sehr, sehr, sehr zurückgefallen. Insbesondere in Details und die Kamera macht dann halt dramatische Fahrten auf Gesichter. Ja. Mhm. Puh, ja, das ist schon schwierig heutzutage. Und ich finde, die Kamera macht ganz viel so filmhaftes Kamerazeug. Ja. Du guckst halt einen langen Gang entlang, ja, und dann fährt sie von der Schulterhöhe runter bis auf den Boden, dass du voll in diesen Gang gucken kannst und guckst an Solid vorbei. Mhm. Oder zwischen Solid und Meryl durch oder so. Und davon hat es ganz viel, wie es so Orte inszeniert und ja überhaupt vielleicht noch nicht gewürdigt, wie cool es ist, dass es dich in so einer Frontansicht zeigt, in diesen Schleichsituationen, wo du dich irgendwo dran presst. Das ist so ein cooler Effekt, finde ich, der den Charakter so deutlich in so einer schönen Situation zeigt. Also aus der Perspektive von jemandem, der früher Screenshots machen musste, ja, wie schön. Dass es einfach so schöne Ansichten gibt im Spiel, die man dafür nehmen kann. Aber ich finde, es macht ja ganz viel Dialog und die Kameraregie in den Dialogen ist echt mittelmäßig an vielen Stellen. Ja, mhm. Weil die Dialoge sind zu lang. Die sind schon gut geschrieben. Die einzelnen Sätze passen und der Solid macht mal einen coolen Witz und so. Und man versteht das gut. Also man kann diese Informationen gut aufnehmen, obwohl es viel ist. Alles Anzeichen eines guten Dialoges, aber es ist immer zu lang. Und ihnen gehen in den meisten Dialogen irgendwie die Ideen aus, wie man den Dialog noch inszenieren kann. Einer der Horror-Dialoge ist in irgendeinem Gespräch mit einer der Geiseln. Da entfernt sich die Kamera, zoomt raus, um den ganzen Raum zu zeigen. Und dann bist du nur noch am hinteren Ende in deinem Gespräch gerade. Und der Raum ist aber voller Säulen. Und dann fährt die Kamera so in einem weiten Bogen um die Charaktere herum, aber es sind nur Säulen in dem Scheißraum. Ja? Und es fährt die ganze Zeit an Säulen entlang und du siehst die Säulentextur und bittest darum in Gedanken, jetzt ist mal fertig hier mit der Kamerafahrt, damit ich die Charaktere wieder sehe. Ja, also ganz dramatisch gemacht, hat leider handwerklich der Horror. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So ist jetzt die einzige Szene, die mir so ganz krass aufgefallen ist. Aber davon gibt es schon so ein, zwei, wo man so denkt, nach Kinder, jetzt konnte er nicht noch einen Zoom aufs Gesicht machen, ja, und nicht noch eine Über-die-Schulter-Perspektive, jetzt musste er dann noch was anderes machen, weil der Dialog so lang war.
Aber ich glaube, ich habe eine Idee, woran das liegen könnte, weil das ist mir nämlich auch heutzutage viel, viel stärker aufgefallen als früher. Also du hast zum einen diese Gesichter, die an sich nicht sehr zeigenswert sind. Also sie tun sich eigentlich eher keinen Gefallen, die Gesichter zu zeigen, weil das nur die Immersion zerstört. Auf der anderen Seite, du hast gerade diese Säulen angesprochen und du hast ganz, ganz viele Areale im Spiel, sind einfach aus ästhetischer Sicht nicht schön. Also viel des Spiels ist sehr kastenförmig angelegt. Du hast viele rechteckige Räume, du hast sehr viel langweiligen Raum und die Spielwelt ist tatsächlich auch, obwohl es das Spiel über relativ viele Stunden ausgedehnt wird, also keine Ahnung, du kommst locker auf so 9 bis 10 Stunden Spielzeit und du hast so einzelne Highlight-Räume, die ganz cool aussehen, aber du hast viel, was auch echt einfach dröge ist und du hast nichts darin, wo sich's irgendwie lohnen würde, die Kamera drumrum zu fahren oder zu zeigen, weil alles noch sehr zweckmäßig aufgebaut ist.
Ja, es ist halt eine Basis, aber auch so eine typische Metall-Stahl-Basis, wie halt Basen so sind. Offenkundig darf das Militär die nur so bauen. Aber selbst für so eine Basis ist da nicht viel los. Du hast selten größere Räume, die so besonders interessant zu erforschen wären. Du hast auch selten andere Farbgebungen. Wenn man sich das Spiel im Schnelldurchlauf durchscrollen würde, ja, das ganze Spiel einmal aufgenommen und dann im Schnelldurchlauf als Video angeguckt, so, dann ist es schon die meiste Zeit grau. Es gibt halt ein paar Szenen im Schnee, die sind dann halt weiß. Und es gibt ein paar Szenen, wo du in Räume eindringst, die Gas enthalten, dann werden die leicht grün, aber das sind schon die stärksten Farben.
Also mir ist gerade jetzt tatsächlich noch ein ganz guter Vergleich eingefallen. Ich finde, es gibt viele Bereiche, die haben sogar so ein bisschen was von so einem Pac-Man-Labyrinth.
Ah.
Also gleich am Anfang, dass wenn du aus dem Wasser kommst, aber auch später, es gibt so, wenn du auf dem Weg zu dem ersten Bosskampf mit Revolver Ocelot bist, dann musst du doch einmal so eine Wand durchsprengen mit C4 und in dem Raum, wo du das, glaube ich, das C4 findest, sind 9 kleine Räume, in die du erst nach und nach im Spiel reinkommst, weil sie verschiedene von diesen Schlüsselkarten erlangen und es sind einfach 9 kleine Kastenräume in einem Riesenraum angeordnet und dazwischen sind so Pac-Man-artige Gänge und da laufen auch wieder Gegner drin rum. Und ich weiß nicht, selbst für eine Militärbasis, ob das eine authentische Art ist, wie da so Räume gestaltet sind, aber es ist einfach alles, ja, es ist zweckmäßig einfach aufgebaut zu großen Teilen. Und wahrscheinlich auch einfach der Technik geschuldet. Das war damals halt noch nicht viel besser irgendwie drin.
Es ist halt ein Schleichspiel, bei dem du aber vergleichsweise wenig Sichtweite und wenig Überblick hast. Und ich glaube, da müssen sie sehr vorsichtig sein mit dem Raumlayout, dass auch immer eine Deckungsmöglichkeit in der Nähe ist. Mhm. Ja, wenn da eine große freie Fläche wäre mit einem, keine Ahnung, einem Hubschrauber drin oder sowas, was man in solchen Basen auch immer gerne sieht, dann kann das einfach gut sein, dass dich das Spiel dann plötzlich in so einer Stelle gefangen hat, wo du nicht mehr ausweichen kannst. Das heißt, es gibt dir diese ganzen Deckungsmöglichkeiten, diese klaren Sichtlinien unterbrechenden Sachen, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass es einer der Gründe ist, dass das so mit Absicht so gemacht wurde, um einer Restriktion entgegenzukommen.
Ja, das ist bestimmt so. Jetzt mal über diese, was wir schon besprochen hatten, was die Action angeht, so mit den KI-Limitierungen und auch mit den Sachen, die beim Baller nicht so gut funktionieren. Ich finde, es gibt ein Element, das ist mir auch jetzt beim Durchspielen aufgefallen, was ich so nicht in Erinnerung hatte, was mich tatsächlich ein bisschen aus heutiger Sicht enttäuscht, ist so der Part zum Ende hin, wie das Spiel dich dann zwingt, weil du hast so eine Art, es ist, glaube ich, eine Karte, die man benutzt, weil man denkt, man würde damit vermeintlich Metal Gear irgendwie deaktivieren oder diese Sprengköpfe, ich weiß nicht mehr genau. Tatsächlich macht man sie aber scharf dadurch, weil man irgendwie getäuscht wurde vorher. Dann hast du so eine Karte, auch wissenschaftlich wahrscheinlich kompletter Nonsens, die du in verschiedene Temperaturzustände versetzen musst und dann wieder in so einen Laptop schieben, damit die Karte da was macht. Und dann musst du erst nochmal in so einen Eisbereich zurücklaufen, dann musst du nochmal in so eine Fabrik zurücklaufen, wo es super heiß ist, damit die Karte ihren Temperaturzustand ändert und dann wieder zurücklaufen. Und dieses Backtracking, das fand ich wirklich so, da verliert das Spiel so ein bisschen sein eigentlich ganz cooles Pacing, das es hat in seiner ohnehin schon recht kleinen Welt. Und dann auch noch so am Ende dieses Backtracking. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass das Spiel einfach dann rauskommen musste. Also es war furchtbar lange in der Entwicklung. Und irgendwann hieß es mal so, okay, Kojima, jetzt bitte nächsten Monat oder nächstes Jahr das Spiel bitte fertig machen. Und dann wurde das dadurch einfach noch ein bisschen ausgebreitet. Und das hat mich tatsächlich beim Durchspielen jetzt gestört. Also das Ende, jetzt abgesehen von den Bossfights und von der Auflösung am Ende, da ist das Spiel nicht mehr so super stark dann.
Ja, das stimmt, das Backtracking war doof. Das ist mir auch aufgefallen, aber das andere, was du gesagt hast, finde ich viel wichtiger, dass das Spiel nämlich eigentlich an den meisten Stellen ein exzellentes Pacing hat. Mhm. Also eine sehr gute Taktung von ruhigen Momenten und schnellen Momenten und Angstmomenten und Actionmomenten und so und Adrenalinmomenten. Alles das kommt in einer ganz guten Abwechslung, weil das Spiel auch einfach sehr abwechslungsreich ist in seinen Ideen und dir ganz viele coole Aufgaben gibt oder dich ganz viele coole Situationen erleben lässt. Der eigentliche Rahmen ist ein bisschen dünn, ja, das Steichspiel und so, ja, und geht schon alles, aber es wirft halt so viel rein und auch die Dialoge sind ja ganz cool, ja. Also jetzt, wie gesagt, ich finde sie jetzt im nochmal angucken ein bisschen mühsam, aber damals fand ich sie super. Oder die großartige Szene, wo du gefoltert wirst.
Ja.
Ja, auch das hatte ich damals noch nicht gesehen, ja. Du wirst halt gefoltert und musst durch schnelles Drücken der Kreistaste verhindern, dass du ohnmächtig wirst, ja. Du kannst jederzeit aufgeben. Es gibt extra eine Taste, die belegt ist für aufgeben. Auch so dramatisch wird es dir gesagt, wenn du nicht mehr kannst, drück die Select-Taste. Aber dann ist die Frau tot. Hat auch so was James Bondiges, ehrlich gesagt, so ein bisschen. So, dann musst du halt dem durch schnelles Drücken widerstehen.
Ja, und da fand ich die Konsequenz auch ganz erstaunlich, dass wirklich dann Meryl einfach dann stirbt im Spiel und dann, das verändert auch das ganze Ende, weil man dann mit Ottercon entkommt, mit diesem Nerd-Freund, den man findet. Mhm. Also sie ist dann halt einfach tot, wenn man in dieser Foltersequenz aufgibt. Und das fand ich wiederum eine ganz coole Konsequenz, die sie damit eingebaut haben in doppelter Hinsicht, also was Konsequenz angeht.
Das stimmt, das ist cool, das stimmt. Gibt mehrere Enden, hast du jetzt damit auch noch verraten, ne? Das Meryl-Ende und das Ottercon-Ende.
Genau. Und um nochmal darauf einzugehen, dass du eben sagtest mit den vielen Aufgaben, die man hat oder den vielen coolen Momenten, die es gibt. Ich finde auch, dass, obwohl sie das natürlich auch vielleicht einen Tick zu weit drehen, es gibt diese vielen Täuschungen und Charaktere, die dann auf einmal doch andere Intentionen haben. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht alles nennen, um nicht alles zu spoilern, aber auch von den Leuten, die deine Verbündeten sind, sind es dann vielleicht irgendwie doch nicht. Und ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ich finde es halt auch so cool, die Geschichte um Decoy Octopus und das eine Mitglied von Foxhound. Das, was sich ja erst viel später im Spiel dann rausstellt, das ist ja quasi der Mensch, den du als Donald Anderson, als dieses Mitglied des Verteidigungsministeriums retten sollst. Du triffst ihn ja in seiner Zelle und willst ihn befreien und dann hast du diesen Dialog und dann stirbt er, weil er mit diesem Foxdie infiziert wird. Und das ist ja Decoy Octopus. Also Donald Anderson ist zu dem Zeitpunkt schon tot, weil er bei einer Folter gestorben ist. Und der hier stirbt, ist dann dieses Foxhound-Mitglied, was quasi so dann gar nicht in Erscheinung tritt als Gegner und es gibt auch keinen Bosskampf dazu, weil du den so einfach schnell erledigst und diese Enthüllung zum Ende hin, dann fand ich einfach auch echt gut, wie sie da eigentlich wichtiges Mitglied dieser Terroristentruppe am Anfang einfach schon opfern und die das ein paar Stunden später dann erst offenbaren. Das war schon recht smart einfach für die damalige Zeit.
Also das ganze Layer an Story, das da drüber liegt, kann man ja so ein bisschen verkopft finden, aber es ist natürlich voller dramatischer Wendungen, weil es halt auch so personengetragen ist und so viele handelnde Personen auftreten, ja, auf deiner Seite wie auch auf der anderen Seite. Mhm. Und um das nochmal zu sagen, weil es ja so stark auf diese Geschichte aufsetzt, die vorher in den bisherigen Teilen entwickelt wurde. Und du spürst halt immer, dass du Teil von was Großem bist. Du hast nicht das Gefühl, ich mache jetzt hier eine kleine Sache und du hast aber auch nicht das Gefühl, ich bin jetzt der Einzige, der die Welt rettet. Hast du schon so ein bisschen, aber der Solid spielt das ja immer so runter mit seinem, ich bin hier einfach nur der Bauer, der Bauer vom Schacht, der Pawn, der geschickt wird, um hier was zu erledigen. Also er hat nicht so eine messiashafte Weltenrettergeschichte, hat aber trotzdem eine total wichtige Rolle und steht halt in dieser langen Geschichte. Ja. Und die entscheidenden Konflikte sind ja welche, die in ihm angelegt sind, ja, wie dieser Konflikt mit seinem Klonbruder. Ja. Und wo du halt nicht nur auf die äußere Handlung abzielst, ja, auf irgendeinen Terroristen, der mit dir nichts zu tun hat, sondern das ist ja noch jemand, mit dem du was zu tun hast. Weswegen du ja auch dahin geschickt wirst.
Genau.
Schon ein sehr tolles Spiel, das man auch heute noch mit Gewinn spielen kann, finde ich. Man muss sich halt ein bisschen über die Grafik, vielleicht muss man sich einen Meter weiter wegsetzen vom Bildschirm oder so. Das ist schon mühsam und in ein paar Stellen hat sich halt Game Design mäßig einiges weiterentwickelt. Also so die Schusswechsel würde man jetzt heute nicht nochmal so machen, glaube ich. Aber sonst, ich meine, es hat auch nicht umsonst ja noch viele andere Teile hervorgebracht.
Genau, also ich finde, wenn man es zum ersten Mal jetzt nochmal spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch zu der Originalversion raten, damit man einfach mal das Original einfach auch gespielt hat. Ansonsten, wenn man es jetzt nochmal nachholen will, obwohl man es schon mal gespielt hat, ich finde, man kann sehr, sehr gut noch die GameCube-Neuauflage spielen. Dieses Metal Gear Solid The Twin Snakes, was ich echt ein kurioses Werk irgendwie auch nochmal in sich finde, weil es kam 2004 raus, also da war man schon dann mittlerweile auf der PlayStation 2 bei Metal Gear Solid 3 angekommen und dann gab es exklusiv für den GameCube, obwohl der GameCube ja eigentlich als Hardware ein relativer Flop war, kam dann da Metal Gear Solid Twin Snakes raus. Das hat Silicon Knights gemacht, die zum Beispiel vorher Eternal Darkness auf dem GameCube gemacht hatten. Und Shigeru Miyamoto hat mit draufgeschaut und auch Hideo Kojima. Also Nintendo hat da jemanden mit abgestellt, der bei denen super wichtig war. Kojima selber war auch mit dabei. Und dann haben sie gesagt, okay, wir holen auch nochmal alle Synchronsprecher ran, lassen die alles nochmal neu einsprechen, weil der GameCube hatte eine bessere Audio-Hardware als die PlayStation und die Originalsprachaufnahmen waren wohl nicht unter so optimalen Bedingungen entstanden. Das hätte man wohl gemerkt, dass das einfach ein bisschen gerauscht hat oder nicht so top war. Dann haben die alles nochmal einsprechen lassen und die haben sogar dann diese, du hast es am Anfang schon mal erwähnt, dass das Spiel dir konkrete Button-Prompts einfach nennt, sowas wie drücke den Kreisknopf, dann haben sie dann da gesagt, drücke bitte den B-Knopf oder solche Sachen. Ein Riesenaufwand in dieses Remake gesteckt. Sie haben sich einen japanischen Regisseur geholt, nämlich Ryuai Kitamura. Das war jemand, ich musste jetzt nochmal nachgucken, was der so gemacht hat, aber zum Beispiel Midnight Meat Train ist von dem, das ist so ein Horrorfilm, jetzt knapp 10 Jahre alt, ganz cool eigentlich, wo Bradley Cooper damals mitgespielt hat, bevor er bekannt wurde. Und der hat eine ganze Menge neue Zwischensequenzen reinprogrammiert. Die hatte ich als extrem geil in Erinnerung. Ich finde sie heute so ein bisschen diskutabel, weil du sehr viel Bullet Time mit drin, du hast eine sehr überdrehte Brutalität drin. Die sind so sehr Anfang der 2000er von der Ästhetik her. Aber darüber hinaus, du hast eine bessere Grafik-Engine, nämlich die, die sie bei Metal Gear Solid 2 dann benutzt haben. Du kannst in der Ego-Perspektive schießen, du kannst ein paar neue Moves machen, die Solid Snake eigentlich erst später gelernt hat. Also wenn man es nochmal nachholen will und bereit ist, das Spiel kostet leider ein bisschen, weil es eben GameCube-exklusiv war und nicht so verbreitet ist, so 30 bis 50 Euro. Aber wenn man das investieren möchte, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Metal Gear Solid auch nochmal heute nachzuholen.
Erstaunlich, dass Nintendo das gemacht hat. Aber naja. Was ich noch sagen wollte war, dann kam das Spiel halt raus und war halt ziemlich erfolgreich und ich hatte es ja dann auf der PlayStation auch gespielt und es kam dann 2000 rum, kam es nochmal für den PC. Mhm. Haben wir dann bei der GameStar sogar getestet. Ich glaube sogar mit einer relativ fairen Wertung, obwohl es technisch dann schon ziemlich hinterher war. Irgendwas in den 80ern, glaube ich. Alles ganz okay. Und zu der Zeit rum war ja dann Metal Gear Solid 2 in der Mache. Mhm. Und da weiß ich noch, da war ich halt auf der E3 aus PC-Gründen, also hatte gar keine Konsolenmission. Das muss 2001 gewesen sein. Und dann war dieser Trailer, wurde halt zum ersten Mal gezeigt, der für Metal Gear Solid 2. Und der wurde halt alle Viertelstunde am Konami-Stand auf so einem riesen Bildschirm gezeigt. Und dann saßen da, das ist ja eine Fachmesse, immer lauter Leute davor auf dem Boden und haben sich diesen Trailer angeschaut. Habe ich mich halt dazugesetzt und habe da halt auch diesen Trailer angeschaut. Ich glaube 3-mal während meiner E3-Zeit da. Das war ganz unglaublich. Ja, das war dann, boah, die Zukunft des Gaming. So. Und der zweite Teil war ja dann echt, also das war so ein Hype darum. Nach diesem sehr gelungenen ersten Teil hier in Deutschland habe ich nochmal einen Test nachgelesen von der Videogames und die hat dem ersten Teil 97% gegeben. Die Konsolenhefte, ja. Tis, immer mit den hohen Wertungen. Und hat dann gesagt, naja, und jetzt der zweite Teil ist ja auch schon angekündigt oder so, dann gehen wir wahrscheinlich auf die 100.
Naja.
Haben sie wahrscheinlich nicht gemacht.
Also ich vermute mal, der E3-Trailer, den du eben angesprochen hast, das war bestimmt aus dieser Tanker-Sequenz, die ganz am Anfang des Spiels kommt.
Ja, mit dem Regen und allem.
Genau, da dachten alle Leute auch noch, das wird das geilste Spiel aller Zeiten. Und dann war es ja so, dass es quasi nur auf dieser Ölplattform oder Bohrinsel spielt oder was es war. Und dass du halt Raiden als Charakter hattest und Solid Snake nur noch so am Rande auftauchte. Und das war ja ganz schön in der Kritik dann damals dafür. Also das, weiß nicht, ich glaube auch in der Wahrnehmung vieler Spieler hat der zweite Teil einen deutlich schlechteren Ruf als der erste.
Ist auch ein ganz tolles Spiel, aber es ist schon sehr irritierend, dass sie dir einen Charakter geben, der den Spielern nicht sympathisch ist. Mhm. Nachdem sie sich mit solcher Mühe über 3 Spiele den Solid Snake aufgebaut haben, wechseln sie einfach auf einen anderen Charakter, der halt auch auf den ersten Blick komisch ist. Der ist halt jünger und blond und ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, sie kriegen damit ein jüngeres Publikum oder so, ob das ein taktischer Move war oder ob das einfach eine Geschmacksfehlentscheidung war, keine Ahnung. Jedenfalls hat auch die Historie nicht bestätigt, dass das eine gute Entscheidung war.
Ich finde, also es führt jetzt viel zu weit, wenn wir jetzt versuchen, noch alle Teile, die später dann kamen, weil es gab ja noch die Hauptteile 3, 4 und 5 danach. Es gab eine ganze Menge Ableger für die PSP. Es gab da unter anderem auch Metal Gear Acid. Das waren so 2 Runden Sammelkarten RPGs. Es gab einen Port für den Game Boy Color oder einen Ableger. Es gab eine ganze Menge Zeug und ich finde gerade auch, was die Geschichte angeht, da wurde es später immer galoppierender mit Kojima irgendwie und er hat dieses, ich möchte eine Geschichte erzählen, dem fast immer weiter oben dann noch vorangestellt, zumindest bis Teil 4, würde ich sagen. Bei Teil 5, der wurde ja wieder eigentlich generell ganz gut angenommen von vielen, aber gerade Teil 4 ist echt, da guckst du manchmal eine halbe Stunde dir Cutscenes an und das Spiel Erzieherisches sehr, sehr reduziert worden einfach dann. Und das mochten viele Leute dann auch nicht mehr so. Und ich glaube, der erste Teil hat eigentlich fast so vom Start weg, deswegen ist er wahrscheinlich auch, hat er den Status, den er hat, eine sehr, sehr gute Mitte getroffen. So aus Spiel und Film und hey, ich möchte eine gute Geschichte erzählen. Also all dieses, was wir schon angesprochen haben, diese Summe einfach aus den verschiedenen Elementen, das hat der erste Teil halt zum Start weg dann schon sehr, sehr gut einfach gemacht.
Ja, der hat das Versprechen schon am besten eingelöst. Ich fand den zweiten auch noch super und den dritten so okay. Und dann bin ich rausgefallen und 4 und 5 habe ich nicht mehr gespielt. Da war ich dann irgendwie durch. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben ist, und das ist mir jetzt in der Recherche für das Spiel nochmal aufgefallen, dass es da ja ganz krass divergierende Ansichten zwischen Konsolenspielern und PC-Spielern gab. Und zwar nicht nur bezogen auf die PC-Version, die jetzt vielleicht nicht der Hammer war, die hat Microsoft dann damals rausgebracht, 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später oder so, sondern wenn man im Internet guckt, zum Beispiel auf einer Seite wie Moby Games, dann ist so die Hälfte der Reviews ist so, oh boah, der Meilenstein meiner Jugend, das beste Spiel für die PS1. Und die andere Hälfte ist, das ist das tolle Spiel, von dem die ganzen Konsolenleute reden. Bitte. Ja, das finde ich schon ganz schön lustig, dass es da so eine ganz krasse Diskrepanz gibt. Ihr PC-Spieler nennt das ein übergeschnapptes Arcade-Game mit verbaler Diarrhoe, was echt eine fiese Beschreibung ist. Und bei den PC-Leuten scheint immer durch, ja, aber bitte, Thief war doch viel besser als Schleichspiel oder als Stealth-Spiel, was ich echt einen fiesen Vergleich finde, so.
Ja, es ist schon deswegen ein fieser Vergleich, weil Thief halt eine ganz andere Art von Spiel ist. Das zelebriert und lebt diese ganze Schleichmechanik und das, was es als Spiel wiederum sein möchte. Während bei Kojima das einfach so ein Vehikel ist für seine Geschichte, die er gerne erzählen möchte. Da ist vielleicht nicht alles so im Detail ausgearbeitet, in der Tiefe, nicht so anspruchsvoll. Es funktioniert vielleicht auch manches einfach nicht so gut. Aber der Schwerpunkt ist da natürlich einfach ein ganz, ganz anderer. Und vielleicht haben PC-Spieler das aus so einer sehr viel spielmechanischeren Sicht dann beurteilt und dann vielleicht auch nicht gesehen, wie die Bosskämpfe dann da so mit der ganzen Geschichte mit reinspielen und waren einfach enttäuscht, weil sie sich was anderes als Spiel erwartet haben. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, das Spiel finde ich langweilig, da wird die ganze Zeit gelabert, das Spiel selber macht nicht viel her, macht nicht viel besonders gut. Das kann man alles stehen lassen. Das ist ein Spiel, wo die persönliche Meinung sich ganz, ganz stark unterscheidet von der Erwartungshaltung, mit der man an das Spiel rangeht, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich finde Kritik völlig valide. Ich teile sie aber jetzt nicht unbedingt. Also ich habe eine insgesamt doch relativ positive Meinung vom Spiel.
Ja, würde ich auch so sagen. Ich finde, es gibt so ein Spiel auch nicht. So, ja, es steht halt so schon auf seine Art in diesem relativ wilden Mix von schweren Themen, lustigen Ideen, solidem, sag ich mal, Gameplay und spektakulärem Gameplay an ein paar Stellen. Das, finde ich, hat man so in dieser Form damals noch nicht gesehen und auch sonst nicht so oft wieder. Ja, die meisten Spiele heutzutage konzentrieren sich stärker auf eine Einzelmechanik oder einen Core-Gameplay, das sie dann halt vorsichtig ausbauen, versuchen super zu machen. Und dieses Spiel geht mit sehr breiter Brust, sehr mutig, wartet es in den Sumpf der potenziellen Kritik und sagt, hier, ich mach alles. Ja. Hier, wir haben sogar noch eine Verfolgungsjagd am Ende, die übrigens scheiße ist.
Die ist echt nicht gut.
Totale Katastrophe.
Wie oft ich da gestorben bin, furchtbar.
Ganz am Ende ist noch eine ganz schlechte Gameplay-Sequenz, wo du und Liquid bei den Jeep fahren, also du fährst nicht, sondern bist der Gunner, sozusagen der Kanonier. Und dann fahrt ihr beiden auf Jeeps nebeneinander her, so sich gegenseitig anstoßend und aufeinander schießen. Das ist ein bisschen, das funktioniert, finde ich, im Kontext auch gar nicht so besonders gut und ist auch spielerisch nicht besonders gut gemacht. Aber das Spiel traut sich halt alles.
Ja.
Das ist nicht so wie, ich finde so, in so vielen Actionspielen habe ich das Gefühl, also in den neueren, dass so obligatorisch muss noch die eine Szene drin sein, wo du eine Kanone bemannst. Das muss irgendwie drin sein, weil das hat mal irgendjemand in einem Fokusgruppentest rausgefunden, dass Spieler das mögen. Ja, ich hasse das zufällig und deswegen hasse ich alle Spiele, in denen ich eine Kanone noch bemannen muss, wenn ich doch sonst jemand bin, der sich bewegt in dem Spiel. Das ist ganz schlimmer statischer Moment und immer schlecht. Und hier ist es aber, hier wirkt es nicht so wie irgendwas, was noch einfach so reingepfropft wurde, sondern das wollen wir jetzt auch noch. Wir wollen dann noch was ausleben. Wir haben noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Sache, die ich mal in einem Film gesehen habe, ja. Die nehmen wir jetzt auch noch mit rein.
Ja, wenn man sagen muss, das ist wirklich, wenn man da einmal 2 Sekunden drüber nachdenkt, macht die Sequenz aus so vielerlei Hinsicht keinen Sinn, weil wie du schon sagtest, die fahren wirklich direkt nebeneinander her auf offenen Jeeps. Liquid hat nach wie vor, glaube ich, kein Shirt an, das heißt, er ist obenrum einfach nackt und man ballert wirklich minutenlang mit so stationären Geschützen aufeinander und es passiert einfach nichts. Also klar, man verliert Energie, also vielleicht ist es auch nochmal so das ultimative, abschließende, hey, ich sag dir nochmal, ich bin ein Spiel. Hier kannst du 5 Minuten lang mit einem Geschütz auf einen Menschen ballern und der verliert dann an einem Balken irgendwie ein bisschen Energie. Das ist nicht realistisch und es geht mir um die Geschichte, aber was du hier machst, ist ein Spiel und das drücke ich dir jetzt nochmal ganz deutlich rein und ich fand die Sequenz auch sehr dumm. Ich fand sie auch vom Balancing her irgendwie sehr unglücklich und bin da echt oft draufgegangen dann. Und dann ist es zum Glück aber ja auch vorbei, dann gibt es diesen Unfall und dann gibt es die Auflösung und dann gibt es da auch nochmal einen Twist, was dann da passiert und dann ist alles auch ganz schön eigentlich.
Ja, danach ist es auch gut dann, das stimmt. Das Spiel ist überhaupt ein bisschen komisch mit seiner Lebensenergie, finde ich. Das ist ja ein Lebensenergiespiel, wie man das halt damals gemacht hat. Ja, ist nicht wie heute, wo man schwer verwundet wird, einen Magendurchschuss und dann lehnt man sich kurz gegen eine Wand und dann ist man wieder gut. Sondern das ist halt so, wie man es früher gemacht hat, Lebensenergie 1 bis 100 und irgendwann ist es halt Schluss. Und das ist schon ein Spiel, in dem es Szenen gibt, in denen man Schaden nehmen muss, in dem es auch fast nicht zu verhindern ist. Du kannst nicht immer dem Schaden ausweichen, musst das halt schlucken. Und kannst aber relativ viel ab. Also es gibt so ein paar prototypisch mittelmäßige Kämpfe, wo du mit dem Gegner im engen Raum, das ist ja alles eng, gegenüberstehst, in so einem Schusswechsel und dann wird halt geschossen, tam, pam, 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 und dann trifft einer, pam, und dann fliegt er so kurz zurück und Blut und Lebenspunkt weniger. Dann der nächste, pam, jetzt treffe ich dich, so. Das dauert dann halt 40, 50 Sekunden, bis dann wirklich einer tot ist, nach so 4, 5 Treffern. Ist alles nicht so super dramatisch. Also das Spiel ist schon immer gut dann, wenn Snake in Bewegung ist. Und manchmal legt das Spiel nahe, dass du stehen bleiben musst beim Schießen, ja, weil sie Schusswechseln und so. Und in der Bewegung ist es aber super. Ich finde, die Steuerung ist ganz gut und die reagiert gut. Das ist halt direkte Steuerung. Also wenn du nach oben drückst, dann läuft er auch im Spielfeld nach oben. Ist alles sehr klar und auch sehr vernünftig gemacht. Und auch wenn du gegen größere Gegner kämpfst, wie im Kampf gegen Metal Gear, wo du um dessen Füße rumwuselst, während dieser riesenhafte Roboter da rumstampft. Mhm. Das ist alles cool, finde ich. Ja, da funktioniert das Spiel ganz gut.
Was aber noch komisch ist, abgesehen von den Scharfschusssequenzen, wenn du ansonsten im Spiel diesen Ego-Perspektiven-Button nutzt, dann bist du auch statisch in dem Moment und du kannst auch nicht schießen aus der Ego-Perspektive. Das kannst du wirklich nur zum Gucken benutzen, brauchst es aber meistens halt nicht, weil die Gegner eben nicht so schlau sind. Und das ist auch was sie beim GameCube-Remake dann geändert haben. Da war es dann so wie in Metal Gear Solid 2. Das heißt, du konntest in die Ego-Perspektive schalten und konntest dann aber auch schießen. Und dann hat man gemerkt, dafür wiederum war das Spiel auch nicht ausgelegt, weil dann wurde das Spiel teilweise extrem zu einfach. Das merkt man ganz deutlich, wenn man den ersten Bossfight hat mit Revolver Ocelot. Das ist dieser Raum, den du vorhin beschrieben hast, wo diese Geisel an diese Säulen gebunden ist und man läuft die ganze Zeit außen rum und beschießt sich. Und auf der PlayStation weißt du nur so vage, wo Revolver dann rumläuft. Und auf dem GameCube schaltest du einfach in die Ego-Perspektive, kannst ihn dadurch permanent eigentlich sehen, mehr oder weniger, und die ganze Zeit dann auch schießen. Und das verändert einfach sehr das Spielgefühl. Und da gibt es viele Leute, die sagen, okay, das hat das Spiel jetzt für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil es dadurch einfach zu leicht wird. Ja, die wussten schon teilweise, glaube ich, auch einfach um die Sachen, die nicht optimal waren jetzt im Ur-PlayStation-Spiel und haben dann so ein bisschen da drum rumgearbeitet. Oder haben dann halt gesagt, okay, Ego-Perspektive ja, weil wir wollen ja, es soll ja filmisch sein und viele Perspektiven, aber schießen darfst du dann nicht, weil dann funktioniert unser Spiel nicht mehr so gut.
Genau, ich glaube, das war ganz genau der Grund, warum sie das gemacht haben. Es ist mir unbegreiflich, dass sie das bei Twin Snakes dann ändern. Mhm. Also ich bin ja nicht der schlauste Game-Designer, aber das hätte ich denen vorher sagen können, ja, dass das Spiel zu leicht macht. Ich finde es sogar ganz angenehm, dass diese Ego-Perspektive so ein Moment der Ruhe ist, ja, wo du halt so innehältst, so stehen bleibst, die Gegend absuchst, kannst ja auch Fotos machen, findest ja später auch eine Kamera, brauchst du nicht, aber ist nur ein Gag, aber immerhin. Also das ist schon irgendwie ganz cool und es gibt halt nur diesen einen dramatischen Scharfschützenkampf, der auch ganz deutlich zeigt, warum das nicht gut funktioniert mit der Ego-Perspektive schießen so, weil da musst du nämlich im Kampf gegen, na, wie heißt sie noch?
Sniper Wolf.
Sniper Wolf, genau. Da musst du dich nämlich in deiner normalen Spielwelt bewegen, also in der Figur von außen und dich dann irgendwo an irgendeiner Stelle auf den Boden werfen und dann schaltet es in die Ego-Perspektive um und dann musst du den Gegner suchen, weil du es nicht genau sehen kannst. Und derweil schießt die natürlich weiter, ja. Das ist ein so mühsames, unangenehmes Erlebnis, finde ich, da funktioniert der Flow gar nicht, nicht wie bei den anderen Kämpfen.
Ja, es ist der krasseste Bruch für mich sogar zwischen Spiel und Narrative, weil ich finde, das, was du beschreibst, was man da machen muss, das ist halt wirklich so eine ganz schlechte Schießbudenaufgabe, wo du halt immer guckst, okay, sie steht da hinter einem Baum und jetzt muss ich schaffen, da auf diese 2 Zentimeter neben den Baum zu zielen, weil da guckt sie gleich raus und dann muss ich sie treffen, weil ansonsten schießt sie mich wieder ab und das ist sehr nervig, aber danach dann zum Beispiel nach dem zweiten Fight gegen sie, die ganze Sequenz, wie sie dann diesen Lungenschuss hat und dann kommt noch Otacon dazu, der sich in sie verliebt hat und dann kommen diese Wölfe noch angelaufen Und das ist schon alles aber auch sehr anrührend. Und da ist halt wirklich das größte Gefälle einfach zwischen Spiel und Geschichte. Es wird da an diesen Stellen ganz, ganz deutlich. Und die Geschichte entschädigt aber auch sofort wieder dafür, dass man denkt, okay, der Kampf war jetzt einer der schwächeren Bossfights, ist egal. Dafür ist die Auflösung jetzt super cool.
Ja.
Also generell, ja. Vieles ist super cool einfach am Spiel. Das kann man wirklich so ganz plump mal sagen. Die Charaktere, viele der Dialoge, die stimmen. Ja, das ist einfach cool, sich das heute auch noch anzuschauen oder man kann das heute auch noch anschauen.
Ich finde, mit der Figur haben sie echt was gemacht in der Szene. Das ist echt ein dramatisches Erlebnis. Wie gesagt, mühsam, dass er da durch muss, durch diesen Kampf. Aber als du es geschafft hast, ist es dann schon sehr cool. Ist auch sowas, was ich jetzt beim Nochmalspielen gedacht habe, boah ey, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Aber ich habe ganz positive Erinnerungen an diesen Kampf gehabt. Ich habe mich ganz genau an so viele Szenen erinnert. Das ist überhaupt so ein Phänomen gewesen. Habe sie dann nachgespielt und fand sie dann doch nicht mehr ganz so cool wie damals. Aber das macht ja nichts, ja. Ich weiß ja, dass es damals super war und insofern hat das Spiel das schon für seine Zeit alles richtig gemacht, ja. Dass es 20 Jahre danach ein paar Schwächen zeigt, ja, mei, ja, das ist halt so.
Ich finde aber auf jeden Fall, dass es ein Spiel ist, was man einfach mal gespielt haben sollte, weil es so besonders ist in seiner Art, auch heute noch, weil es damals so was Besonderes war. Es wird tendenziell nicht besser altern, wenn man jetzt noch viele Jahre wartet. Deswegen vielleicht eher mal demnächst nachholen. Weil ich finde, es ist schon was, was man irgendwann mal gespielt haben sollte. Generell wie die ganze Serie. Wie du schon sagtest, eben bei den Kritiken zu dem ersten. Ich glaube, generell gibt es viele Leute, für die es Metal Gear Solid die beste Serie aller Zeiten. Und es gibt Leute, die sagen, das ist eine reine Kojimas Ego-Show, wo er nur seine Nummer abzieht und die Spieler und das Spiel an sich ist ihm eigentlich relativ egal. Er will nur seine Geschichte erzählen und seine kruden Verstrickungen um die ganzen Figuren und militärischen Hintergründe und pipapo, all das erzählen. Ich glaube, jeder muss sich davon einmal selber ein Bild machen und sollte das mal gespielt haben.
Ja, das finde ich schon. Das ist halt ein wichtiges, ein kanonisches Spiel, würde ich sagen, das auf jeden Fall in die Konsolengeschichte gehört. Allemal natürlich in die Geschichte der PlayStation-Konsolen. Und das kann man schon ganz gut spielen. So ein Riesenopfer ist es nicht, auch wenn wir jetzt ein bisschen kleinlich an ein paar Sachen rumgekrittelt haben. Schon noch ein tolles Spiel. Hast du Kojima mal getroffen eigentlich?
Müsste ich jetzt überlegen. Das ist ein bisschen peinlich, aber bei Konami-Leuten verwechsel ich immer ihn und den Typen, der Pro Evolution Soccer macht. Nee, ich glaube, Kojima habe ich nicht getroffen. Ja, weil es sind auch, glaube ich, die einzigen Leute, die Konami immer vorgeschickt hat, weil das auch irgendwann ihre einzigen zwei Serien dann wurden, die noch relevant waren.
Ja, genau. Ich habe den zweimal interviewt, jedes Mal in Situationen, wo ich nichts zu sagen hatte. Also es gab nicht so richtig ein Thema. Ich konnte das Interview nicht abdrucken, weil ich dann zufällig gerade bei der GameStar war. Also es gab kein passendes PC-Spiel und so, aber ich hatte halt das Interview. Und dann habe ich halt mich bemüht, mit dem ein Gespräch zu führen, das interessant ist für beide. Keine Ahnung, ob mir das gelungen ist immer. Und das sind tatsächlich die Gespräche mit Kojima. Der spricht ja Englisch, aber nicht mit dir. Also das Gefühl, das du hast, ist, er versteht dich. Spricht aber nicht. Also spricht nicht in Englisch zurück.
Okay.
So, und dann hat er diesen Übersetzer dabei, den er immer dabei hat. Das ist sein Kumpel oder irgendwas. Ja, der ist immer dabei gewesen. Und das war wie in Lost in Translation. Du fragst irgendwas und der Kojima sagt ein Wort und der Übersetzer redet 8 Minuten in der Übersetzung.
Ja.
Oder umgekehrt, der Kojima spricht halt 1 Minute lang auf den Übersetzer ein, mit Mimik und allem drum und dran und der Übersetzer guckt dich dann an und sagt nein,
ja.
Als Antwort auf die Frage. Wo du so denkst, so, ihr wollt mich doch verarschen. Was macht ihr denn jetzt hier? Naja, ich hatte jedenfalls mal ein Interview mit ihm, wo ich kein richtiges Thema hatte und habe da ein bisschen was gefragt. Keine Ahnung, zum aktuellen Spiel, glaube ich, oder so. Aber es war nicht so richtig zwingend. Und dann habe ich ihn ein bisschen über sich ausgefragt. Also, wie das denn ist. Er hat doch Kinder und wie das wäre. Und dann hat er so ein bisschen so Sachen gesagt, was ich halt ganz nett fand damals, dass in der Schule seiner Kinder ist halt kein Star, ja, weil das Games-Hobby doch viel zu abstrakt ist und die Kinder das in dem Alter dann noch gar nicht so haben. Bla, bla, bla. Also, haben wir so ein bisschen über Kindererziehung gesprochen. Fand ich aber oft, wenn ich Japaner interviewt habe, dass die am Anfang schwierig waren und dass es immer, wenn man doch nochmal eine andere Ebene gefunden hat, als nur das reine Produktsachen abfragen, das manchmal ganz nett geworden ist, weil die offenkundig auch irgendwie mal gerne über was anderes reden wollten.
Meinst du eigentlich, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, beziehungsweise beim Spielen auch schon mal, findest du, dass es so ein sehr japanisches Spiel eigentlich ist oder dass es so Japan an sich irgendwie auch widerspiegelt oder dass auch diese Themen, die Kojima anspricht, also jetzt es sind immer wieder diese zwei großen Facetten des Spiels, die mir dann da einfallen, einmal das mit der Genetik und einmal auch diese Angst vor der nuklearen Bedrohung, was natürlich in Japan, glaube ich, eh nochmal ein recht spezielles Thema ist. Findest du insofern, bildet es Japan ab oder ihn als einen japanisch Spieleschaffenden?
Schwer zu sagen. Ich finde, der Kojima ist ja mit der westlichste von den japanischen Entwicklern, die man so trifft oder die man damals so getroffen hat in der Zeit. Der hat ja dieses Rockstar-hafte mit Sonnenbrille und cool und so. Der ist auch nicht so, der, weißt du, man hat ja dieses Klischeebild von den Japanern, die sitzen da ganz still und sagen nichts und dann übergeben sie dir mit zwei Händen die sorgfältig gehaltene Visitenkarte.
Das gibt's aber auch.
Und das gibt's auch, genau, und so sind ja auch viele. Und Kojima ist halt null so. Der ist halt eher gar nicht so. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, es ist schon so ein bisschen untypischer. Das Spiel hat natürlich, mal abgesehen davon, dass kein Mensch im Westen ein Spiel Metal Gear Solid und einen Helden Liquid Snake nennen würde, geschweige denn Revolver Ocelot. Ja, also ich meine, bitte.
Also den Punkt hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube schon, dass das prinzipiell ja keine echten Namen sind oder es sollen doch Codenamen sein. Und ich meine, es wird am Ende von Metal Gear Solid ja auch gesagt, dass Solid Snake David mit echtem Namen heißt.
Ja, ja.
Aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, das ist ja richtig. Aber die wirken ja immer cheesy, ja. Die wirken immer irgendwie so nach All your base are belong to us. Das ist alles immer ein bisschen komisch. Insofern, auch da wirkt es ein bisschen japanisch. Ich finde, als Spiel wirkt es sehr zwischen den Welten.
Mhm.
Man hat nicht das Gefühl, dass es so vielen japanischen Konventionen folgt oder in den Charakteren ist es sehr breit und die Charaktere sind nicht so typisch alle und so. Die sind aber auch nicht für den Westen typisch. Ich finde, das hat ein ganz eigenes Flair und Flavor. Man könnte argumentieren, dass das ganze Ding mit der technologischen oder atomaren Bedrohung ein bisschen was ist, was in der japanischen Literatur häufiger vorkommt.
Mhm.
Japan hat ja eine krasse Entwicklung gemacht von der Agrargesellschaft, bis die Amerikaner dann dahin gekommen sind und halt den Außenhandel erpresst haben mit der Kanonenbootpolitik, keine Ahnung, 1920, weiß ich nicht mehr, so um den Dreh rum. Und dass dann das Land halt so einen krassen Entwicklungssprung gemacht hat von der feudalen Agrargesellschaft in die Technologiegesellschaft und das ja so überadaptiert hat. Ja, dann wurde die Gesellschaft ja so super technologisch, so dass man jetzt hier das Gefühl hat, diese Japaner, die sind doch zur Hälfte Roboter, ja. Und dass das sich in der Literatur widerspiegelte in so einer Art von Angst vor der Bedrohung von außen, vor der zu schnellen Entwicklung und solche Sachen. Dass dieses Atomding und vielleicht auch die Genetik so eine gewisse Fortschrittsskepsis, würde ich sagen, ja, dass das ein Teil davon ist.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also was da beschrieben wird an Technik, hat ja eigentlich eher negative Auswirkungen, sowohl was die genetische Seite angeht, als auch, es wird ja wirklich an jeder Stelle des Spiels betont, wie schlecht diese nukleare Kraft, so die nukleare Zerstörungskraft auch. Es gibt ja diesen einen Raum, wo du kommst, wo wirklich so eine Menge ausrangierter Sprengköpfe liegen, wo das Spiel dich dann sogar auch straft und sagt, ja, hier darfst du jetzt aber nicht schießen, weil sonst geht hier alles hoch. In jeder Beziehung wird es irgendwie negativ ausgelegt und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es im Kontrast steht auch zu dem, was ich auch vorhin schon mal beschrieben habe, dass am Schluss dann eher dieses Emotionale oder dieses, ich mache mich jetzt frei von diesen Zwängen, die mir irgendwie diktiert sind, sondern lebe einfach mein Leben und lasse Gefühle zu. Da wird auf jeden Fall schon Konflikt auch dargestellt und Technik oder Fortschritt sind schon was, was da nicht unbedingt positiv besetzt ist.
Man könnte argumentieren, dass es ein Anti-Kriegsspiel ist.
Ja, das auf jeden Fall sogar.
Ach ja, ich finde diese ganze Glorifizierung von Soldaten, die ja natürlich auch alle gebrochen sind und es spielt ja alles in einem militärischen Kontext und wirft dich da auch rein als so einen funktionierenden Soldaten, der dann mit coolen Codenamen und so weiter unterwegs ist und so. Ich finde immer das ein bisschen schwierig für ein Antikriegsspiel, ja. Aber natürlich hat das eine Antikriegsbotschaft, ja, das stimmt schon.
Ja, also das habe ich jetzt vorher auch nicht so konkret drüber nachgedacht, ob es jetzt ein Antikriegsspiel ist, aber jetzt, wo du es aussprichst, würde ich es auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch ambivalent, dass es trotzdem ja gleichzeitig als ein Konfliktspiel dann irgendwie auch angelegt ist.
Das stimmt. Übrigens finde ich es ganz interessant, dass die beiden Geiseln, die du da triffst, ja ein Militär ist, also ein Militärforscher von der Regierung und halt jemand von der privaten Firma. Und die sind doch so zusammen die Metapher für den militärisch-industriellen Komplex.
Ja.
Was so ineinander greift. Das ist halt so typisch. Das gibt halt zwei Leute, die diese Codes haben für den Metal Gear, die gefährlichste Waffe der Welt.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Firmentyp und ein Soldat sozusagen, ja, also jemand aus dem Militärkomplex. Es gibt keine politische Kontrolle über das. Das macht halt eine Firma und so ein Typ.
Ja, und selbst die politische Kontrolle, die es eigentlich geben sollte, das ist ja auch wieder das. Das ist dieser Dialog, der dann ganz am Ende des Abspanns kommt. Also das will ich jetzt tatsächlich nicht spoilern. Ich habe es vorhin schon mal angerissen, da wo auch offenbart wird, dass eigentlich Solid Snake der genetisch unterlegene Bruder war. Das ist ja auch ein Gespräch, was zwischen höchster politischer amerikanischer Ebene und dem einzigen verbliebenen Foxhound-Mitglied, was dann nicht tot ist, stattfindet, wo auch nochmal gesagt wird, oh Gott, hier ist ja alles ganz schlimm und alles ist da drin verstrickt, wo natürlich auch ganz viele Fäden nochmal gelegt werden, an die die späteren Teile dann anknüpfen können. Also das ist ja auch ein Thema, was da ganz doll später noch thematisiert wird. Das ganze Thema Politik und Verstrickung mit dem Militär und Kriegsführung und all diese Sachen. Das wird ja da tatsächlich erst angerissen und später noch sehr, sehr viel weiter ausgeführt in den Fortsetzungen.
Das stimmt. Das ist schon ein interessantes Thema. Wie gesagt, halt ein bisschen verquast dargeboten an vielen Stellen. Aber ich meine, es traut sich halt schon mehr als andere Spiele sich trauen. Ja, insofern bringt es das Medium schon voran, würde ich sagen.
Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Also das Ganze, was es für eine Geschichte erzählt, wie es die Geschichte erzählt, all die Überraschungsmomente, die man hat, das entschädigt schon für all die Sachen, die nicht so gut daran sind. Und ja, es ist schon ein Klassiker einfach, auch 20 Jahre später jetzt noch auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt auch uns als Thema irgendwie gesucht haben. Ich habe mich richtig gefreut, es war ein Vorschlag von dir. Du hattest das Thema reingetragen und ich habe es sehr, sehr gerne aufgegriffen.
Ja, ist ja schon auch eine meiner ganz prägenden Erfahrungen. Das ist eines der wenigen Spiele, die meine Frau mal gespielt hat. Hm. Weil meine Frau kann keine Spiele mit komischer Steuerung spielen. Das kann sie nur spielen mit direkter Steuerung. Und wir haben kurz vorher über das Thema gesprochen, vor diesem Podcast. Und hat sie gesagt, ja, das habe ich doch auch durchgespielt. Und ich so, das hast du never durchgespielt. Du hast da vielleicht mal 5 Minuten drin rumgelaufen, dich über die Steuerung gefreut. Und jetzt hast du in deinem Kopf abgespeichert, hättest das Spiel durchgespielt. Das ist aber interessant. Du hast doch nie ein Spiel alleine durchgespielt. Konnte sich dann keinen Bosskampf erinnern. Also das ist natürlich Unsinn. Aber das war ihr so stark im Gedächtnis geblieben. Wahrscheinlich diese ersten Szenen so. Mhm. Da hat er irgendwas noch viel zu wenig gewürdigt. So ein fantastisches Intro. Schon in der Spielgrafik. Das ist auch so völlig James Bond-ig, wie das Solid Snake so durch das Eismeer taucht.
Ja,
auf dem Weg zu dieser Basis. Und dann so mit Musik und Vorspann. Und dann fängt diese Geschichte an. Und das ist halt schon eine coole Hinführung. Ich finde es auch cool, dass du da im Vorspann tauchst und dann halt in einem Becken auftauchst und dann in dieser Basis bist.
Da ist auch schon, das hatten wir vorhin auch schon mal gesagt, wie wichtig die Musik ist. Ich finde die Musik am Anfang ganz toll. Dieses sehr sphärische, wo da noch so ein Chor mit drunter liegt, was dann da gespielt wird, während man da so hintaucht. Da ist man einfach sofort drin und ich kriege da heute auch noch eine Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Das setzt, glaube ich, schon ein, wenn das Konami-Logo am Anfang auffährt und dann hört man schon diese Musik dazu. Das ist einfach ein ganz, ganz starker Moment. Und ich glaube, da weiß man fast schon, okay, hier kommt ein Spiel, was irgendwie besonders ist oder was kein Standard 0815 Actionspiel irgendwie wird.
Ja, finde ich auch. Das fühlt sich schon super ein. Na gut, Fabian.
Ja.
Haben wir noch was offen?
Ich glaube fast nicht. Also ich habe nochmal meine Aufzeichnung eben überflogen. Ich glaube, wir haben relativ umfassend es jetzt schon abgehandelt.
Dann belassen wir es dabei. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer über Feedback auf der Webseite und überhaupt überall. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Ciao. We'll be right back.